Liebe Zuhörer, zu diesem Vortrag der Urknall und die Gottesfrage darf ich Sie herzlich begrüßen, hier in der evangelisch-freikirchlichen Gemeinde in Offenburg. Sie haben sich aus Ihrem kleinen Kosmos, aus Ihrem Zuhause aufgemacht und ich sage das mal pathetisch, in die großen Weiten des Universums heute einzusteigen. Und dabei haben Sie sich entschieden, gehe ich heute in die Badeanstalt oder zu diesem Vortrag, gehe ich auf den Balkon oder zum Urknall. Und ich sage Ihnen mal, Sie haben eine gute Entscheidung getroffen. Sie werden heute viele inspirierende Gedanken hören, die Ihren Gedankenkreis um Schöpfung nochmal erweitern werden. Es geht heute um Zahlen und Gesetze aus der Naturwissenschaft, die wir kennenlernen und die die Abläufe hier im Universum und hier auf der Erde garantieren. Und diese Gesetze sind haargenau einmalig eingestellt. Diese Gesetze können nicht entscheiden, ob sie heute oder morgen agieren. Sie agieren. Und gleichzeitig werden wir einige Bilder sehen, die uns auch emotional berühren werden über die Größe dieses Universums, dieses schönen, gigantischen Universums. Wir freuen uns dazu, dass wir den Physiker aus der Universität Karlsruhe haben gewinnen können, der uns diesen Vortrag hält. Er ist Professor Dr. Thomas Schimmel, Leiter von dem Karlsruher Institut für Technologie, dem sogenannten KIT. Hier forscht er und hier lehrt er. Unter anderem hat er mit seinem Team, muss man nachschauen, den Einzelatomtransistor entwickelt, den kleinsten und energiesparendsten Transistor der Welt. Können Sie sich das vorstellen? Ein geniales Ding. Aber darüber wird er heute nicht reden. Für seine Forschungsergebnisse hat er wiederholt große Preise erzielt, auch den renommierten Preis Philip Forrest Moore Forschungspreis für Arbeiten auf dem Gebiet der Nanotechnologie. Und im März dieses Jahres erhielt er den Validierungspreis des Bundesministeriums für Bildung und Forschung. Und dieser Wissenschaftler sagt, Wissenschaft und christlicher Glaube schließen sich nicht aus. Und dazu wird er heute uns viele Impulse geben. Es macht vielleicht einen Sinn, dass, wenn Fragen bei Ihnen kommen, Sie sich die gut merken oder aufschreiben. Wir werden eine Fragenrunde im Anschluss an den Vortrag halten, sodass Sie auch vertiefende Fragen stellen können. Und jetzt, liebe Zuhörer, stellen Sie sich auf einen inspirierenden Vortrag und begrüßen Sie herzlich unseren Referenten, Herrn Professor Dr. Schimmel.
Ja, auch ich möchte Sie ganz herzlich begrüßen. Herzlich willkommen zum heutigen Abend. Ich mache hier noch kurz zu. Wir lassen sie alle auf. Nur das eine, da wollen wir abdunkeln. Es gibt ja noch viele weitere Fenster und ich glaube, wir machen alle Fenster auf, bis auf das eine. Und dass man da, sonst kommt hier immer Licht rein und wir wollen sie nachher ein bisschen dunkel haben. Genau. Eine kleine Korrektur möchte ich machen. Ich bin also nicht Präsident des Karlsruher Instituts für Technologie, das ist Professor Hans Selker. Ich bin Institutsleiter an einem der Institute am Karlsruher Institut für Technologie. Karlsruher Institut für Technologie ist ja kein Institut, das ist Universität plus Forschungszentrum Karlsruhe zusammengenommen, ist also eine Universität. Und ich leite also nicht die Universität, sondern ich forsche an der Universität. Ja, nur, dass da keine Verwirrungen in falscher Weise sind. Urknall, die Gottesfrage, es ist schon eine spannende Frage. Wir sind ja mittlerweile gewohnt, alles im Rahmen der Naturgesetze zu erklären und wir fragen uns zunächst, gibt es überhaupt eine Gottesfrage? Ist nicht einfach alles klar oder, vorsichtig gesagt, fast alles klar? Wir sind es ja gewohnt, praktisch alles in diesem Universum im Rahmen der Naturgesetze zu erklären, vom kleinsten Teilchen bis zur größten Galaxie, vom Laser bis zum Elektronenmikroskop, bis zum Handy. Wir können alles im Rahmen der Naturgesetze erklären. Nur wir können die Naturgesetze nicht erklären. Woher kommen eigentlich diese Regeln, denen ganzes Universum folgt und die keiner von uns gemacht hat? Wir sind schon überrascht. Einstein war Zeit seines Lebens erstaunt, dass das Universum überhaupt Regeln folgt. Ich meine, okay, es müsste auch gar nicht da sein, aber wenn das Universum schon da ist, warum folgt es eigentlich irgendwelchen Regeln, irgendwelchen Naturgesetzen? Ich möchte mal, es ist schon faszinierend. Gravitation, wir haben uns längst daran gewöhnt, alles fällt nach unten, aber warum gibt es überhaupt Gravitation? Ich möchte, das geht schon, danke. Danke, das ist ein Service. Vielen Dank. Anderes Beispiel, warum können wir uns überhaupt sehen? Ich glaube, wir können ein ganz kleines bisschen Licht noch machen, im Hinsitzen alle so im Dunkeln. Warum können wir uns alle überhaupt sehen? Es liegt am Licht. Warum gibt es denn eigentlich Licht? Licht gibt es, weil Licht ist eine elektromagnetische Welle. Warum gibt es elektromagnetische Wellen? Elektromagnetische Wellen gibt es, weil es Elektromagnetismus gibt. Und den gibt es, weil ein ganzes Universum vier kleinen Differentialgleichungen folgt. Sie müssen gar nicht wissen, was eine Differentialgleichung ist, um zu wissen, dass jeder Kubikzentimeter Universum nicht nur weiß, was eine Differentialgleichung ist, sondern auch, was die Maxwell-Gleichungen sind. Und diesen vier Gleichungen folgt. Jeder Kubikzentimeter im Riesenuniversum folgt vier kleinen Differentialgleichungen. Ich fürchte, es wird Menschen unter uns geben, die nicht mal die Maxwell-Gleichungen kennen, wenn wir sie fragen. Aber keine Sorge, jeder Kubikzentimeter Universum folgt den Maxwell-Gleichungen und ziehe ich eine von diesen Gleichungen raus, geht im ganzen Universum das Licht aus. Ich zeige Ihnen mal diese, ohne dass wir sie im Einzelnen erörtern müssen. Da ist, na, vielleicht muss man, genau, na, jetzt. Immer noch nicht? Nee, da tut sich nichts. Vorhin tat es sich noch. Ich denke, da ist der Computer abgestürzt wahrscheinlich. Also vorhin nochmal ausschalten, nochmal einschalten. Also das ist ein. Ja, jetzt geht's. Bei Computern immer einmal ausschalten, einmal einschalten, dann geht manches wieder. Genau, das ist unser Universum. Das sind, vergessen Sie mal die erste und die letzte Zeile. Das ist ein T-Shirt, da gibt es ein T-Shirt, das Physiker, Elektroingenieure alle gerne tragen. Und da stehen diese vier Gleichungen drauf. Ohne dass diese vier Gleichungen von jedem Kubikzentimeter Universum ausgeführt werden, würde es kein Licht geben. Und das ist natürlich ein Hingucker für Insider. Physiker, Elektroingenieure, Naturwissenschaftler, die sehen sofort auf dem T-Shirt, Mensch, das sind doch die Maxwell-Gleichungen. Natürlich, und es wurde Licht, das Universum für die Maxwell-Gleichungen aus und es wurde Licht. Der zweite Hingucker ist die erste Zeile und Gott sprach, Moment, müsste es nicht heißen und Maxwell sprach. Das sind doch die Maxwell-Gleichungen. Aber dann wird uns schon bewusst, nach allem, was wir heute wissen, gab es Licht schon, bevor es den Maxwell gab. Licht gab es sogar schon, bevor es uns Menschen gab. Nicht Maxwell hat es gesprochen, Maxwell hat es nur nachbuchstabiert. Und wir alle wissen, die Naturgesetze haben wir nicht gemacht. Die Naturgesetze kommen eben nicht von Maxwell, Einstein, Planck, Faraday, Heisenberg, Newton und wie sie alle heißen. Kein einziger großer Naturwissenschaftler hat ein einziges elementares Naturgesetz gemacht. Die haben alle nur nachbuchstabiert, was ihnen in großen Lettern in der Natur vorgeschrieben wurde. Woher kommen eigentlich die Naturgesetze? Nicht von uns. Es ist natürlich schon spannend, wenn man in eine große Buchhandlung geht, da sind vielleicht 10.000 Bücher vor Ihnen ausgebreitet und von diesen 10.000 Büchern gibt es 9.999 relativ normale Bücher. Enthalten menschliche Gedanken, menschliche Überlegungen, menschliche Botschaften. Und dann ist da in der Buchhandlung noch ein Buch, das Zehntausendste. Das enthält Botschaften, die sind nicht von dieser Welt. Das ist das Physikbuch. Da stehen Dinge drin, die hat sich kein Mensch ausgedacht. Die Frage, wer hat die Botschaften geschrieben, die im Physikbuch drinstehen? Und wenn ich sage, es sind Botschaften nicht von dieser Welt, meine ich nicht nur nicht von uns Menschen. Da meine ich nicht nur nicht von diesem Planeten, da meine ich auch nicht von diesem Universum. Die Naturgesetze haben sich nicht im Laufe des Universums, im Laufe der Zeit gebildet, sondern das Universum hat sich vom ersten Moment an nach den Naturgesetzen gebildet. Diese Regeln waren wohl vom Anfang an schon da und ein ganzes Universum entwickelt sich nach Regeln und mathematischen Formeln und Gesetzen, die keiner von uns gemacht hat. Wenn eine dieser Formeln weg wäre, wären wir alle weg. Wer bringt dem Universum das eigentlich bei, den Regeln zu folgen? Stephen Hawking, wahrscheinlich der bekannteste zeitgenössische Physiker, der Mann im Rollstuhl, der erst im vergangenen Jahr verstorben ist, der diese faszinierenden Theorien über das Universum gemacht hat. Er hat mal gesagt, wer hat eigentlich das Feuer in die Gleichungen gehaucht und ein Universum geschaffen, das ihnen folgen sollte? In seinem Buch Eine kurze Geschichte der Zeit schreibt er das. Die Gleichungen hinschreiben, das kann jeder. Aber warum gehorcht jeder einzelne Kubikzentimeter Universum diesen Regeln, die keiner von uns gemacht hat? Wer hat eigentlich das Feuer in die Gleichungen gehaucht und ein Universum geschaffen, das ihnen folgen sollte? Es ist schon spannend. Und Einstein, er formuliert so, je mehr ich Wissenschaft studiere, desto mehr glaube ich an Gott. Ich sehe all die Dinge, die da geregelt sind und keiner von uns hat sie geregelt. Woher kommen die Regeln, nach denen ein ganzes Universum geregelt ist? Wir können alles mit den Naturgesetzen verstehen, aber Naturgesetze machen, das können wir nicht. Es ist schon eine spannende Welt, der Urknall, die Gottesfrage und trotzdem die Frage, ob es die Gottesfrage überhaupt gibt. Vor 80 Jahren, wenn wir durch die Fußgängerzone gegangen wären, es wäre wahrscheinlich jeder hätte abgelehnt bei so einem Thema und hätte gesagt, gibt's gar nicht. Beides. Es gibt keinen Urknall und keine Gottesfrage. Wussten Sie denn nicht, hätten wir damals von den meisten wahrscheinlich gehört, das Universum ist ewig. Das Universum hat keinen Anfang und kein Ende. Und wo es keinen Anfang gibt, hätten wir dann sehr weise gehört, gibt's natürlich auch keinen Anfänger. Und dann kam das Jahr 1965, eine ganz große Überraschung. 1965 und man hat eine Strahlung entdeckt, die keiner gesucht hat. Versehentlich hat man im All eine Strahlung entdeckt. Man hat was völlig anderes messen wollen und man hat ständig eine Störung in den Antennen gehabt. Man hat sich gefragt, woher kommt denn eigentlich diese Störung? Man hat sie nicht mehr weggekriegt. Man hat die Vögel, die in den Antennen herumhüpfen, verdächtigt. Man hat sehr schnell gemerkt, das sind nicht die Vögel, das ist das Universum. Aus allen Richtungen strahlt es auf uns ein und man hat damals 1965 schon den richtigen Verdacht gehabt, das schaut doch aus, als ob wir heute zu später Stunde noch etwas vom allerersten Lichtblitz in unserem Universum sehen, von einem Universum, das nicht ewig lebte, von einem Universum, das eine Geburtssekunde null erlebt hat und im jungen Universum geht das Licht an. Und von diesem Licht ist heute noch was da. Wenn das stimmt, das war damals schon klar, dann ist es sicher eine der faszinierendsten Entdeckungen, die die Menschheit je gemacht hat. Ich spreche nicht davon, von Auswirkungen des ersten Lichts, von Nachfahren des ersten Lichtes. Nee, ich spreche davon, dass tatsächlich das erste Licht noch mitten unter uns ist. Natürlich nicht alles, sondern nur Reste davon. Aber so wenig ist es gar nicht. In jedem Kubikzentimeter Universum haben wir heute noch, als auch in jedem Kubikzentimeter dieses Raumes, in dem wir jetzt sitzen. In jedem Kubikzentimeter haben wir heute noch 400 Lichtquantenlicht vom ersten Licht. Es ist schon faszinierend, der Anfang ist mitten unter uns und wir haben es lange nicht gemerkt. Schon früher hatte man den Verdacht, dass sich das Universum, dass es nicht ewig leben könnte. Man hat nämlich festgestellt, das Universum dehnt sich unablässig aus, also keiner wird heute den Raum verlassen, ohne dass das Universum nicht ein bisschen größer ist, als zu dem Zeitpunkt, wo wir reinkamen, ein bisschen. Vor einer Stunde war es noch kleiner, vor 1000 Jahren noch kleiner. Wenn sich es in Zukunft ständig ausdehnt, nach den Naturgesetzen, dann wird es, wenn wir rückwärts rechnen, natürlich immer kleiner, wenn der Prozess wenn die Naturgesetze damals schon so waren wie heute. Und alles, was wir heute wissen, spricht eigentlich dafür. Wir rechnen rückwärts, das Universum wird kleiner und sie anschauen, das kann man nicht beliebig lange machen. Irgendwann haben wir ein Universum, das am Anfang kleiner war als der winzig kleine Kern in der Mitte eines Atoms. Ein ganzes Universum kleiner als ein Atomkern. Schon eine faszinierende Vorstellung. Man muss sich ja überlegen, all die Masse und Energie, all der Sterne und Galaxien, die wir heute sehen, vereinigt in einem Pünktchen kleiner als ein Atomkern. Und das noch Faszinierendere ist, es war nicht nur ein Pünktchen, das plötzlich da war. In dieses kleine Pünktchen müssen auf geheimnisvolle Weise all die Naturgesetze implantiert gewesen sein, denen es fortan folgte, nach denen sich's zu dem entwickelt hat, was wir heute sehen, uns eingeschlossen. Wir sind nur da, weil die Naturgesetze da sind. Wären die nicht da, wären wir nicht da. Wer hat die Naturgesetze reingebracht? Und dann hat sich's nur noch entwickelt. Wir werden fast an den Anfang des Lebens erinnert, dass eine einzige biologische Zelle, und wir wissen, das ist ein Mensch im Mini-Format. Wir wissen von vornherein, diese Zelle, das wird kein Meerschweinchen und kein Krokodil, das wird ein Mensch. Menschliches Leben von Anfang an und dann entwickelt sich's nur noch. Wenige Jahre später sitzt diese Zelle in der Schule und studiert Mathematik und Physik. Ganz klein, aber doch schon alles angelegt. Und jetzt haben wir in einer völlig anderen Welt was ganz Ähnliches. Ein Universum am Anfang absurd viel kleiner als eine biologische Zelle, heute deutlich größer als Mensch. Ein Universum. Aber im kleinen Universum war alles schon angelegt, was sich dann zum großen Universum entfalten sollte. Und wir fragen uns, wer hat die Regeln ins Universum gebracht? Und vielleicht sogar noch grundsätzlicher, wer hat das Universum gebracht? Nicht die Naturgesetze. Die Naturgesetze regeln das Universum. Aber wer hat die Naturgesetze gebracht und das Universum gebracht? Wir nicht. Wie es jemand so schön formuliert hat, Urknall ja, aber wer hat denn da geknallt? Ich denke, Sie merken schon, der Urknall erledigt nicht die Gottesfrage, der Urknall führt zur Gottesfrage. Urknall, da ist eine große begriffliche Verwirrung. Wenn wir Physiker Urknall meinen, dann meinen wir einfach den Anfang. Es hat angefangen und wir Physiker können allenfalls die Zeit danach beschreiben, nicht das Ereignis selbst begründen. Wie macht man Naturgesetze? Wie schafft man Raum, Energie, Masse, Zeit? Das können wir nicht sehen. Wir sehen, was dahinter rausgekommen ist. Natürlich ist die spannende Frage, wir reden jetzt dauernd über den Anfang. Hat es den Anfang denn wirklich gegeben? Sehen wir wirklich erstes Licht? Sehen wir sehenden Auges den Anfang hinein? Lange war die Frage offen. 1965 die Entdeckung dieser kosmischen Hintergrundstrahlung des möglicherweise ersten Lichtes. 2003 erst die Klarheit drüber. Im Jahr 2003 eine aufwendige Satellitenmission und erst da hatte man Klarheit bis in Millionstel Grad Celsius hinein in die x-te Kommastelle ist dieses Licht analysiert worden. Und das hatte ganz genau die Eigenschaften, die es haben müsste, wenn es erstes Licht ist. Seit dem Jahr 2003 kaum mehr jemand, der ernsthaft zweifelt. Wir sehen, sehenden Auges in den Anfang hinein. Hier sehen wir die beiden Wissenschaftler, die damals die Satellitenmission im Jahr 2003 geleitet haben, Mather und Smoot. 2003 die Entdeckung, 2006 schon der Nobelpreis an die beiden. So dicht folgt der Nobelpreis der Entdeckung fast nie. Es war sowas von klar, welche Bedeutung diese Ergebnisse haben. Und es war sowas von klar, wie eindeutig diese Ergebnisse sind. Und George Smoot, der rechte von den beiden Nobelpreisträgern, er hat auf dieser legendären Pressekonferenz, wo die Ergebnisse vorgestellt worden sind, einen Satz geprägt, den kein Mensch von George Smoot erwartet hätte. Der Satz ist hinterher berühmt geworden. George Smoot hat ganz spontan hinzugefügt zu diesen Ergebnissen vom ersten Licht, für den gläubigen Menschen ist es, als blicke er ins Angesicht Gottes. Ein steiler Satz. Natürlich war ihm klar, dass er nicht ins Angesicht Gottes blickt, sondern nur unter dicken Anführungszeichen in das erste Licht. Aber ihm war die Assoziation spontan gegenwärtig. wenn ich sehe, ein Auge ist in den Anfang hineinschaue, ein kleines bisschen schaue ich wahrscheinlich doch Richtung Anfänger. Später ist ein Buch geschrieben worden mit dem plakativen Titel Das Angesicht Gottes. Wenn man reinblättert, findet man nicht das Angesicht Gottes, sondern nur die spannende Geschichte dieser Entdeckung. Mein Kollege Herbert Geiter, ein ganz berühmter Nanowissenschaftler in Karlsruhe und München, er sagt immer, wir als Naturwissenschaftler, wir sehen doch alle die Schatten des Einanderwand. Und ich denke, es ist ein treffendes Bild. Wir sehen die Spuren, wir sehen die Schatten, wir sehen nicht das Angesicht Gottes, wir vermessen nicht Gott. Aber wir sehen doch spannende Spuren, die uns nicht zum Weiterdenken zwingen. Aber es ist auch nicht verboten, weiterzudenken. Es ist schon spannend. Natürlich werden wir Gott nie vermessen. Es wäre vermessen, Gott vermessen zu wollen. Gravitation vermessen, das ist einfacher. Da ist der Kugelschreiber, das ist mein Objekt, ich habe es in der Hand, ich kann mit ihm machen, was ich will. Und wenn ich jetzt gleich loslasse, Sie ahnen alle, was passiert. Ja, alle Kugelscheiben fallen nach unten oder in Australien nach oben, halt auf den Erdmittelpunkt zu Gravitation. Aber da bin ich der Herr der Lage, ich habe den Kugelscheiber in der Hand, das ist mein Objekt. Wenn es um den geht, der die Naturgesetze gesetzt hat, der die Veranstaltung Universum gestartet hat, wer bin ich, dass ich ihn vermesse? Wir werden die kleinen Staunenden bleiben und nach dem heutigen Abend alle den Raum verlassen, ohne einen Gottesbeweis in der Hand, aber vielleicht mit vielen spannenden Spuren und einer gewissen Neugier, was ist da los, was ist da dahinter? Das Universum war nicht schon immer da. Wer hat denn da geknallt? Ist hinter dem Anfang ein Anfänger, ist hinter den Gesetzen ein Gesetzgeber? Eine Frage, die längst abgeschafft war. Und jetzt plötzlich graben wir den Anfang aus und wir fragen uns wieder diese Fragen. Albert Einstein ging noch einen Schritt weiter. Die berühmte einsteinsche Frage, I want to know God's thoughts, the rest are details. Ich möchte Gottes Gedanken wissen, der Rest sind Details. Schon eine anspruchsvolle Frage, die wir in der Physik nie lösen können, aber die ihn bewegt hat. Er hat gesagt, ihn interessiert nicht das Spektrum des einen oder anderen Elementes. Ihn interessiert, was war die Idee dessen, der das Universum schuf. Ich möchte mal Max Planck zitieren. Ich glaube, der Name sagt den meisten was. Einstein, Planck und Heisenberg, das waren ja die drei großen Namen in der modernen Physik. Alle drei Nobelpreisträger, die drei haben maßgebend die moderne Physik geprägt. Max Planck hat den Anfang gemacht in der modernen Physik mit der Einführung der Quantentheorie. Und von ihm kommt dieser sehr berühmt gewordene Satz. Max Planck sagt, Wissenschaft und Glaube, es sind keine Gegensätze. Und er fügt hinzu, sondern sie ergänzen Bedingungen einander. Wissenschaft und Glaube sagt, es sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen Bedingungen einander. Und ich denke, Sie merken, was Max Planck meint. Das passt durchaus zusammen, im Vordergrund Naturwissenschaft zu treiben, die Naturgesetze zu entschlüsseln und zugleich weiter zu denken, hinter den Vorhang, wer steht dahinter und macht die Naturgesetze. Für Max Planck ist es fast wie ein Bild und ein Maler. Es gibt ja kaum jemand, der sagt, Bild und Maler, das ist so ein schwieriger philosophischer Gegensatz. Manche meinen, das sind in Wirklichkeit Bilder, hängen sie sich an die Wand. Andere glauben, Bilder gibt es gar nicht, es sind eher Maler und geklärt ist nie geworden. Ich denke, wir merken, den Gegensatz gibt es gar nicht. Bild und Maler passt natürlich zusammen. Wenn ich das Bild sehe, ist eine Spur, die zum Maler weist. Wenn ich mit dem Maler rede, wissen wir, der ist mehr als das Bild. Kaum jemand würde sich die Maler an die Wand hängen und mit den Bildern reden. Man weiß schon, der Maler ist eine Person, das Bild ist ein Objekt. Es ist nicht das Gleiche. Aber jedem ist auch klar, Bild und Maler ist kein Gegensatz. Die beiden gehören zusammen. So sieht Max Planck Naturwissenschaft und Glaube. Der Blick und das Forschen im Vordergrund, im Geschaffenen und der Blick zugleich im Glauben zu dem, der unvermessbar und unermesslich ist, den man doch hinter allem ahnt. Die Welt der Naturphänomene und die Frage nach Gott, ich denke, Sie merken schon, das ist eine spannende Frage und dieses alte Glaubensbekenntnis, kaum jemand wird es mehr sprechen, dieses alte Glaubensbekenntnis, ich glaube nur an das, was ich sehe. Es gibt weit mehr, als was wir auf den ersten Blick sehen. Schon allein in diesem Stück Raum, den ich momentan mit meinen Händen umschließe, ist jede Menge Musik drin. obwohl keiner von uns die Musik hört, wissen wir alle, dass hier die Musik drin ist. Natürlich auch Nachrichtensendungen, Spielfilme und jede Menge Telefongespräche. Das ist alles hier drin. Würde ich mit einem Rundfunkempfänger auf Empfang gehen, ich würde sofort die Musik hören, aber es ist uns klar, die Musik, die Information über die Musik wird bereitgestellt, völlig unabhängig davon, ob ich auf Empfang gehe oder nicht, sogar völlig unabhängig davon, ob ich an elektromagnetische Wellen glaube oder nicht. Die elektromagnetischen Wellen existieren völlig unabhängig davon. Ich muss nicht an sie glauben, damit sie existieren können. Ich denke manchmal, was wäre, wenn meine Ur-Ur-Urgroßeltern in diesen Raum gebeamt würden und würden die mich da mit so einem Handy telefonieren sehen. Die würden sagen, ach, ist ein netter Kerl, unser Ur-Ur-Urenkel. Aber so ein bisschen Sorgen macht man schon. Er hält sich manchmal so ein Plastikteil ans Ohr, führt Selbstgespräche. Manchmal eine halbe Stunde lang haben wir schon beobachtet, das ist in Ordnung, es tut ihm gut. Aber was uns echt Sorgen macht, er glaubt im Ernst, dass er mit seinen Verwandten in Oberfranken und mit seinem Kollegen an der ETH Zürich redet. So laut redet er doch gar nicht. Aber wir können es ihm nicht ausreden. Wir haben ihm schon die Ergebnisse der modernen Psychologie vorgestellt. Autosuggestion, man führt Selbstgespräche und vertieft sich so sehr rein, dass man glaubt, am anderen Ende ist jemand. Das ist sein Problem. Aber sein Problem ist, er glaubt wirklich, am anderen Ende ist jemand. Ich würde Ihnen sofort von den elektromagnetischen Wellen und den Maxwell-Gleichungen berichten, von dem benachbarten Handymasten und von der Software und Hardware hier im Handy. Die würden nur noch Bahnhof verstehen. Erst wenn Sie sich darauf einlassen, halten Sie sich nach langer Überredung ans Ohr und sagen ganz erstaunt, Paul, bist du's? Und so ganz langsam wird ein Vertrauen in die Handytelefonie wachsen, ohne dass meine Urgroßeltern Maxwell-Gleichungen beherrschen oder die Software hier überprüft haben. Und wenn wir ganz ehrlich sind, die meisten unter uns telefonieren auch, ohne dass wir die Software überprüft haben. Wir wissen gar nicht, ob das Telefonieren gehen kann. Wir haben ja gar nicht die Software überprüft. Ist auch schwierig ranzukommen und wenn, verstehen wir es nicht. Aber am Ende, warum telefonieren wir trotzdem noch? Wir haben sind überhaupt nicht in der Lage zu überprüfen, geschweige denn, ob die Mikrochips richtig angeschlossen sind. Am Ende lassen wir uns darauf ein und merken, es öffnet sich, es geht wirklich, das Telefonieren, indem ich mich darauf einlasse. Ähnlich wie bei den Naturgesetzen. Auch die Maxwell-Gleichungen und die elektromagnetischen Wellen kann ich nicht einfach mathematisch beweisen. Natürlich gibt es Spuren, es könnte gehen, aber ich kann nicht sagen, elektromagnetische Wellen existieren. Am Ende, wenn ich mich darauf einlasse, merke ich es. Ich komme ja aus Karlsruhe und Sie kommen gar nicht so weit von Karlsruhe entfernt. In Karlsruhe hat Heinrich Hertz die elektromagnetischen Wellen entdeckt und hatte dann keine leichte Zeit. Da gab es Leute, die haben gesagt, ich glaube nicht an elektromagnetische Wellen. Die haben dem Herz so zugesetzt, dass er am Ende sich entschuldigt hat für seine Entdeckung, hat es nochmal nachgemessen. Am Ende hat er gemerkt, egal was die sagen, ich kann es nachmessen, wenn ich mich darauf einlasse, die gibt's. Viele Dinge öffnen sich erst, wenn wir uns darauf einlassen. Es gibt weit mehr, als was wir sehen auf den ersten Blick. Warum sage ich das? Vielleicht gilt es nicht nur für die Standleitung zwischen uns, vielleicht gilt es auch für die Standleitung nach ganz oben, wo wir uns fragen, geht das mit Gott in Kontakt zu kommen? Am Ende ist es eine Frage, ich darf es ausprobieren. Eine andere Frage, die uns allen, glaube ich, schon mal über den Weg gelaufen ist, diese Frage, wozu brauche ich eigentlich noch den Glauben an Gott, wo doch so viele Dinge naturwissenschaftlich erklärbar sind. Die Idee ist ganz einfach, ich bin zuständig für mein Wissen, Gott ist zuständig für meine Wissenslücken. Ich nehme also einen Besen, kehre alle meine Wissenslücken, die ich habe, in eine Ecke, das ist die Ecke für Gott. Gott ist gleich die Summe meiner Wissenslücken. Lange Tradition, als Blitz und Donner unverstanden waren, gab es Gottheiten dafür längst abgeschafft. Aber die Grundidee blieb. Hinter dem geheimnisvollen, unverstandenen, merkwürdigen, noch nicht erklärten, könnte vielleicht noch Gott stecken. Ich denke, Gottheit die nicht nur Stephen Hawking abschuf, die können wir auch abschaffen. Null Konsequenz, wenn wir zu unseren Wissenslücken stehen und sagen, da brauche ich keine Götter, die die Wissenslücken schließen. So eine Gottheit kann ich abschaffen, ohne jede Konsequenz. Wenn wir hingegen von dem reden, der nicht hinter unseren Wissenslücken steht, sondern hinter allem, der ein Universum gestartet hat, der die Botschaft der Physikbücher schrieb, der Raum, Zeit, Masse, Energie gesetzt hat, dann wird der sicher nicht kleiner, wenn wir irgendwelche Wissenslücken schließen. Einstein hat sogar umgekehrt gesagt, und ich denke, sehr treffend, er hat gesagt, je mehr wir von der Natur verstehen, desto größer wird Gottes Staunen. War schon groß, als die Sterne noch kleine Lämpchen waren, damals noch mit Tesafilm am halbkugelförmigen Firmament festgeklebt. Mittlerweile sind die Sterne deutlich größer geworden und unser Staunen ist nicht kleiner geworden. Je mehr wir von der Natur entdecken, desto größer wird Gott. Der steht dann, wenn wir mit Gott nicht die Wissenslücken meinen, sondern den, der alles gemacht hat. Dann steht er nicht nur hinter den Dingen, die wir nicht verstehen, dann steht er genauso hinter den Dingen, die wir verstehen. Ich habe mal eine originelle Geschichte gehört, die bringt so humorvoll auf den Punkt. Da lebt eine Mäusefamilie in einem Flügel, also in diesem Musikinstrument, seit Generationen. Man hört immer die schöne Musik und immer wenn die Musik beginnt, erzählen sich die Leute, die Mäuse, diese überlieferte Geschichte, es gibt Menschen und die machen die Musik. Keine Maus hat je einen Menschen gesehen, man glaubt's. Bis eines Tages zwei Mäuseforscher in dem Flügel nur einen Raum weitergegangen sind und die sind ganz ernüchtert zurückgekommen mit neuen Erkenntnissen. Das sind in Wirklichkeit, man hat's geglaubt, aber es war falsch, das sind in Wirklichkeit gar keine Menschen. Das sind in Wirklichkeit kleine Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen. Das ist die Musik. Und seitdem wussten es alle. Menschen gibt es keine. Es sind Hämmerchen. Was war das Problem? Natürlich immer um die Weihnachtszeit erzählen die großen Mäuse den kleinen Mäuschen noch die Geschichte von den Menschen. Und die kleinen Mäuschen hören andächtig zu und glauben das noch. Aber kaum das. Es war ja eine schöne Geschichte. Irgendwie schön. Aber kaum, dass sie ein bisschen größer werden, lernen sie, Menschen gibt es gar nicht. Wir wissen, es sind Hämmerchen, die auf Stahlseiten schlagen. Was ist schiefgegangen bei den Mäusen? Das Problem war nicht ihre Erkenntnis. Die Erkenntnis war völlig richtig. Das mit den Hämmerchen und den Stahlseiten war eine richtige Erkenntnis. Das Problem der Mäuse war nicht ihre richtige Erkenntnis, sondern ihre begrenzte Sicht. Die haben, ohne es zu wollen, alle Wirklichkeitsebenen abgeschnitten jenseits der Hämmerchen. Die Hämmerchen waren ihre Wahrheit, war ja auch richtig, aber sie haben vergessen zu bedenken, dass es möglicherweise noch jemand gibt, der die Hämmerchen bewegt, vielleicht sogar jemand, der den Flügel konstruiert, vielleicht sogar jemand, der die Musik komponiert hat. Das alles haben die Mäuse abgeschnitten, die Mäuse haben uns abgeschafft. Übrigens ohne allzu große Konsequenzen für uns. Obwohl die Mäuse uns abgeschafft haben, sitzen wir noch da. Ein bekanntes Zitat lautet, der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch. Ich habe es doch selbst verstanden. Eine Arbeitshypothese, Gott, brauche ich nicht mehr. Aber das Zitat geht weiter. Der erste Trunk aus dem Becher der Naturwissenschaft macht atheistisch, aber auf dem Grund des Bechers wartet Gott. Wenn ich es zu Ende denke, dann stelle ich mir plötzlich die Frage, ja, woher kommt denn das alles, was ich verstanden habe? Nicht von uns. Die Naturgesetze, hat es mal jemand treffend formuliert, sind eigentlich keine Vorschriften, wie sich die Natur zu verhalten hat, es sind vielmehr Nachschriften. Wir schreiben der Natur gar nichts vor, selbst als Einstein sagte, und Gott würfelt nicht, weder Gott noch die Natur haben sich an Einstein gehalten. Sondern Einstein musste sich am Ende an die Natur halten. Wir machen Nachschriften, wir als Naturwissenschaftler, wir als Physiker sind eigentlich in einer ziemlich bescheidenen Rolle des Protokollführers. Wir stehen am Rande des Geschehens mit einem Notizblock und einem Stift in der Hand und wir schreiben in kleinen Buchstaben nieder, was uns die Natur in großen Buchstaben vorschreibt. Wir sind die zur Kenntnisnehmer, nicht die Macher. Wir machen kein einziges Naturgesetz. Wir schreiben auf, was wir nicht gemacht haben. Und die spannende Frage, woher kommen eigentlich Naturgesetze, die können wir stellen, aber die können wir in der Physik nicht beantworten. Wir in der Physik, die Stärke der Physik ist ihre Selbstbeschränkung. Wir beschränken uns auf die Frage, wie lauten die Naturgesetze und natürlich, wo können wir sie anwenden, was können wir erklären. Wir stellen nicht die Frage, woher kommen Naturgesetze. Und damit kann man natürlich auch nicht falsch liegen. Man schaut nach, wie sie sind. Gut, man kann falsch messen, dann muss man nochmal richtig messen. Aber wir können nicht begründen, wie Naturgesetze lauten. Wir finden, warum Naturgesetze so lauten, wir finden, wie sie lauten. Und der bekannte Physiker und Philosoph Carl Friedrich von Weizsäcker, er hat es mal so schön formuliert, er sagt, die rationale Physik sieht nur die Oberfläche der Wirklichkeit. Und er fügt hinzu, die Physik erklärt nicht die Geheimnisse der Natur, sie führt sie auf tiefer liegende Geheimnisse zurück. Wir erklären die Natur nicht, wir beschreiben sie nur. Die Frage nach dem Woher ist natürlich spannend. Woher kommen die Naturgesetze? Und wer kümmert sich eigentlich darum, dass die immer noch funktionieren? Kein Mensch garantiert es uns, aber wir haben uns daran gewöhnt. Nichts ist so was von zuverlässig wie die Naturgesetze. Die ICEs kommen zu spät, der Nachbar vergisst was, aber die Naturgesetze funktionieren immer. Das letzte Verlässliche in unserem Universum, wenn alles unverlässlich ist, auf das eine können wir uns verlassen, auf die Naturgesetze, und die kommen nicht von uns. Eine andere Frage, die uns Physiker alle fasziniert und ich glaube in 5 Minuten auch die Nichtphysiker unter Ihnen, diese Frage nach der Herkunft der Naturkonstanten, das sind so 2 Handvoll Zahlenwerte im doppelten Sinn des Wortes vom Himmel gefallen. Keiner von uns hat sie gemacht, keiner von uns weiß, warum denn gerade diese Zahl. Da ist die Vakuumlichtgeschwindigkeit, Elementarladung, Planck'sches Wirkungsquantum und einige wenige mehr. Ich möchte nur mal ein Beispiel bringen. Jedes Elektron, das wir jemals beobachtet haben, hatte eine Ladung von 1,602 mal 10 um 19 Ampere Sekunden. 1,602 mal 10 um 19 Ampere Sekunden. Die Zahl können Sie gleich wieder vergessen. Die Elektronen vergessen die nie. Jedes Elektron im Universum, und damit meine ich nicht nur auf dieser Erde, wir nehmen Spektren von interstellarer Materie tief im Universum. Dort draußen leben auch Wasserstoffatome, die haben in ihrer Hülle auch ein Elektron. Und das können wir über die Spektren bestimmen, welche Ladung es hat. Ja, es hat auch wie auf der Erde 1,602 mal 10 um 19 Ampere Sekunden. Wer hat den einzelnen Elektronen tief draußen im Universum eigentlich gesagt, dass das die richtige Zahl ist? Wir nicht. Es ist schon spannend. Die ersten schmunzeln schon. Das ist so typisch Physiker. Die steigern sich da ein Zeug rein, wo ein normaler Mensch überhaupt nicht drüber nachdenkt. Mal ganz im Ernst, wenn die paar Zahlen ein bisschen anders wären, das würde doch keinen Menschen interessieren. Sie haben recht. Wenn diese Zahlen ein bisschen anders wären, das würde keinen Menschen interessieren, weil es keine Menschen gäbe. Wir stellen im Nachhinein fest, dass unser Leben, dass jegliches biologische Leben am seidenen Faden hängt, am seidenen Faden dieser paar Naturkonstanten. Und wenn die ein bisschen anders wären, wären wir alle nicht da. Ein bisschen anders. Sagt jemand, dann gäbe es halt andere Formen von Leben. Nein, es gäbe auch keine anderen Formen von Leben, denn wenn man da ein bisschen was drehen, sind nur unsere Atome zerstört. Ich möchte ein Beispiel bringen, die mit Abstand kleinste Naturkonstante, das Planck'sche Wirkungsquantum, in Alltagseinheiten, Joule, Ampere, Kilogramm, Sekunden, Meter gemessen. In Alltagseinheiten gemessen ist es mit Abstand die kleinste Naturkonstante, 6,63 mal 10 um minus 34 Joule-Sekunden, 0, und dann kommen erstmal 0, und dann kommen erstmal 33 Nullen und dann kommt die erste Ziffer. Wenn diese Naturkonstante nicht absurd klein wäre, so ein ganz Null, dann würden die Elektronenhüllen in den Atomkern stürzen. Unsere Atome würden kollabieren. Wäre das schlimm? Ja, schon. Wenn das passiert, würde die gesamte Menschheit, 7,6 Milliarden Menschen, auf ein Volumen von einem Fingerhut zusammenstürzen und der wäre noch nicht mal ganz gefüllt. Die Masse wäre da, die Energie wäre da, die Sonne würde brennen und wäre glücklich, aber uns gäbe es nicht mehr. Es gibt nicht mehr unsere Atome. Es gibt keine Moleküle, keine Biomoleküle, kein Leben, auch keine anderen Arten von Leben. Es wäre alles zerstört mit einer einzigen Zahl. Und die ist aber sehr klein, aber doch nicht ganz klein. Es ist sogar noch schlimmer, wenn man da ein bisschen wackelt, ist im Nu die Menschheit ausgelöscht. Angenommen, wir hätten ein Universum völlig richtig in Betrieb genommen. Masse, Raum, Zeit, Energie, alles da. Und auch die Naturkonstanten ganz genau auf dem Wert, den wir zum Leben brauchen, dann kommt ein kleines Erdbeben. Nur für eine tausendstel Sekunde wackeln diese Naturkonstanten ein bisschen und dann ist alles wieder in Ordnung. In dieser tausendstel Sekunde, die nicht mal ausreicht, dass sie vom Stuhl fallen oder ich umkippe, das dauert länger. In dieser tausendstel Sekunde ist alles Leben auf diesem Planeten zerstört und da hilft auch kein Notarzt mehr. Okay, es gäbe auch keinen Notarzt mehr, schon klar. Aber wenn es den auf wundersame Weise gäbe, es wäre nichts mehr zum Wiederbeleben. Wir müssen da nicht den Hirntod abwarten. Wir wären in einer tausendstel Sekunde, wenn da was wackelt, auf molekularer Skala zerstört und zerfallen. Unsere Erbinformation, die DNA, wäre gelöscht. Zelle für Zelle und das Wunder des Lebens wäre vorbei. Und wir alle wissen, dass seit Menschengedenken, und ich meine wörtlich seit Menschengedenken, noch nie da was gewackelt hat. Denn ab dieser tausendstel Sekunde gäbe es kein Menschengedenken mehr. Ich glaube, fast jeder stellt jetzt die gleiche Frage, wie genau muss es denn sein? Was heißt jetzt arg genau oder hyperarg genau? Was ist, wenn das Universum richtig in Betrieb genommen wurde, auch die Naturkonstanten da sind? Jetzt müsste nur noch jemand kommen und an den feinen Drehknöpfen diese paar Zahlen richtig einstellen. Wie genau müsste die Genauigkeit sein, mit der er das einstellt? Der Physiker Paul Davis ist berühmt geworden mit einer sehr einfachen, leicht nachzuvollziehenden Rechnung und einem anschaulichen Vergleich. Die Feinabstimmung müsste so genau sein, rechnet er uns vor, wie die Präzision eines Scharfschützen, der ein 1 Zentimeter großes Ziel treffen soll, also ungefähr ein Centstück. Und die Frage der Genauigkeit ist natürlich, die man braucht, um das Centstück zu treffen, ist eine Frage des Abstands. Wenn ich das Centstück hinhalte und der Schütze ist 10 oder 100 Meter entfernt, ich meine, die sind ja geübt, haben eine ruhige Hand und eine große Treffsicherheit. Wenn der 10 oder 100 Meter entfernt ist, bin ich völlig entspannt. Er wird mir aus zwischen Daumen und Zeigefinger das Centstück rausschießen, Daumen und Zeigefinger unverletzt, Centstück ist weg. Wenn er jetzt aber einen Kilometer weit entfernt ist oder gar 10 Kilometer, dann halte ich mein Centstück schon ein bisschen weiter weg. Er trifft immer noch. Jetzt machen wir mal das Experiment. Scharfschütze in Kiel, wir in Offenburg. Er baut sich in Kiel einen Turm, um uns zu sehen, und wir machen in Offenburg ein Fenster Richtung Norden auf. Dann stelle ich mich hin, er kauft sich in Kiel ein Hyperteleskop, das noch zu bauen wäre, um unser Centstück zu sehen, und einen Hyperlaserpointer, der auch noch zu bauen wäre, um das Centstück anzupointen. Dann drückt er mit ruhiger Hand und klarem Blick in Kiel ab. Das Geschoss überquert die Kieler Förde, die norddeutsche Tiefebene und so manches Mittelgebirge, fliegt seitlich an Frankfurt vorbei, nähert sich Offenburg, fliegt durch unser Fenster und schießt mir zwischen Daumen und Zeigefinger das Endstück raus. Das wäre schon eine Leistung. Es gelingt ihm. Ich bin beeindruckt. Der neben mir sagt nur ganz trocken, Herr Schimmel, haben Sie schon mal überlegt, wie klein Deutschland ist? Okay, war wohl nichts. Ich sollte noch ein bisschen weiter weg, war das das Signal. Mache ich natürlich auch. Gehe mal richtig weit weg auf den Mond. Also er ist auf der Erde, ich bin auf dem Mond. Die ersten sagen schon, besorgt würde den Mond treffen, aber darum geht es nicht. Er soll von der Erde aus in 384.000 Kilometern Entfernung, das ist überschaubar, waren schon mal Menschen dort. Es ist aber auch schon relativ weit. Es waren schon länger keine Menschen mehr dort, weil es relativ weit ist. 384.000 Kilometer, ich stehe auf dem Mond, halte mein Centstück hin, diesmal brauche auch ich eine ruhige Hand, Denn ich darf ja während der langen Zeit, die das Geschoss braucht, von der Erde bis zum Mond nicht verwackeln, ohne Daumen und Zeigefinger zu gefährden. Ich stehe also wie versteinert auf dem Mond, warte eine ganze Weile, das Geschoss ist schon unterwegs, überquert so nach und nach 384.000 Kilometer, nähert sich immer mehr dem Mond, aber eben auch nicht nur dem Mond, sondern auch dem Sendstück. Und schießt mir, der Scharfschütze, von der Erde aus über 384.000 Kilometer auf dem Mond das Sendstück auf der Hand. Aus der Hand zwischen Daumen und Zeigefinger. Es ist schon verrückt. Das ist ja nicht irgendeine Zahl. Unsere Naturkonstanten sind wirklich und im Ernst mindestens so genau eingestellt. Ich bin beeindruckt. Der neben mir erstaunlicherweise nicht, der sagt, ich glaube, das könnte Zufall gewesen sein. Und während ich ihn verdutzt anschaue, sagt er zu mir, ja, also ich stelle mir vor, bei so schönem, warmen Sommerabend, da hat sich der Scharfschütze in seinen Gartenstuhl gesetzt und ist möglicherweise eingenickt. Und da hat sich ein Schuss gelöst. Und dass ein Schuss, der sich auf der Erde löst, einfach zufällig mal unser Sendstück auf dem Mond trifft, das kommt schon mal vor. Ich schaue ihn erstaunt an, aber er belehrt mich, Herr Schimmel, bedenken Sie, sagt er mit erhobenem Zeigefinger, es gibt auch seltene Zufälle. Okay, ich bedenke das. Und gibt es seltene Zufälle? Und gehe dann mal richtig weit weg. An einem Fenster vorbei und noch etwas weiter, am Mond vorbei und stelle mich auf die Sonne. Stehe jetzt auf der Sonnenoberfläche ein bisschen warm hier, noch wärmer als in Offenburg. Stehe jetzt auf der Sonnenoberfläche ein bisschen warm hier, aber was tut man nicht alles für die Forschung? Ich stehe jetzt hier und halte ein Sendstück hin, jetzt sind die Entfernungen riesig. Allein das Licht braucht für die Strecke Sonne-Erde 8,3 lange Minuten und ich sage ganz bewusst 8,3 lange Minuten, denn Licht läuft in jeder einzelnen Sekunde 300.000 Kilometer, also nicht 300.000 Kilometer pro Stunde, das wäre auch nicht völlig langsam, sondern 300.000 Kilometer in einer einzigen Sekunde. Also die Strecke Erde-Mond, das ist für Licht eine Sache von 1,3 Sekunden. Die Strecke Sonne-Erde ist für Licht eine Sache von 8,3 Minuten. 8,3 Minuten, von denen jede bekanntlich aus 60 Sekunden besteht und jeder einzelnen von den 60 Sekunden läuft das Licht 300.000 Kilometer. Also ich stehe jetzt 8,3 Minuten zu 60 mal 300.000 Kilometer von der Erde entfernt. 8,3 mal 60 mal 300.000 Kilometer, halt ein Sendstück hin, warte endlos, das Geschoss nähert sich von der Erde aus nach und nach der Sonne und auf der Sonne passiert das schier Unglaubliche. Das Geschoss von der Erde abgeschossen, schießt mir zwischen Daumen und Zeigefinger, die unverletzt bleiben, das Sendstück raus. Der neben mir sagt übrigens zum ersten Mal, ich glaube, der hat gezielt. Es sind so verrückte Genauigkeiten, dass man sagt, was ist da überhaupt los? Das ist ja nicht nur irgendein mathematisches Zahlenbeispiel oder irgendwas. So genau sind wirklich und tatsächlich und im Ernst unserer Naturkonstanten hingebogen, getüftelt und getrickst, dass es uns überhaupt geben kann. Und wenn jemand sagt, ich glaube nicht, dass das so ist, dann wären wir halt nicht da. Aber wir sind da. Das ist alles so verrückt hingetunt, dass man sagt, in was für ein Universum sind wir eigentlich geraten? Was ist da eigentlich los? Von der Erde aus ist auf der Sonne ein Sendstück wirklich getroffen worden. Verrückt. Während wir darüber noch nachdenken, meldet sich aus der Ecke nochmal Jacques Monod und sagt, ja, schon verrückt, aber es reicht noch nicht. Es müsste noch genauer sein. Ja, wie genau denn? Ja, sagt er, ich habe ausgerechnet, so präzise müsste es sein, mindestens übrigens, wie ein Scharfschütze, der ein 1 Zentimeter großes Ziel treffen soll und dann fügt er hinzu. Ja, im Ernst, am anderen Ende des beobachtbaren Universums. Will heißen, dass der Abstand zwischen Sendstück und Scharfschütze nicht Erde-Mond ist, das Licht macht es in 1,3 Sekunden. Auch nicht Erde-Sonne, das Licht macht es in 8,3 Minuten. sondern einmal quer durchs Universum bis zu den ganz entfernten, gerade noch beobachtbaren Bereichen, will heißen, das Licht braucht weit mehr als 10.000 Millionen Jahre länger, mehr als doppelt so lang, wie die Sonne noch zu brennen hat. Weit mehr als 10.000 Millionen Jahre lang verlängert sich die Zielgerade in jeder einzelnen Sekunde um weitere 300.000 Kilometer, 300.000 Kilometer, 300.000 Kilometer, Sekunde für Sekunde, über 10.000 Millionen Jahre lang. Und dann kommt das Geschoss am ganz fernen Bereichen des Universums an und schießt mir das Sendstück aus der Hand. Das wurde getroffen. Es ist unglaublich. Man rauft sich die Haare, reibt sich die Augen und sagt, was ist denn da eigentlich los? Es stellt sich die Warum-Frage. Natürlich gibt es die Leute, die sagen, das ist das anthropische Prinzip. Leute, wir wären gar nicht da, wenn das anders wäre, also müssen wir uns keine Gedanken machen. Allein unsere schiere Existenz zeigt, dass es so abgestimmt ist. Das ist ja wohl klar. Die haben natürlich recht. Aber das beantwortet nicht die Frage, warum ist es so? Warum ist es ganz genau so, wie wir es brauchen, dass wir hier sind? Großes Nachdenken über die Warum-Frage, diese hypergenaue Abstimmung, warum der britische Astronom Sir Fred Hoyle, der den Begriff des Urknalls geprägt hat, ohne am Anfang selber an den Anfang zu glauben übrigens, er sagt, nothing has shaken my atheism as much as this discovery. Nichts hat meinen Atheismus so erschüttert wie diese Entdeckung. Und er sagt, er ist überzeugt, das Längssystem, das längst ein großer Plan dahinter. Wir haben es nur über ganz lange Zeit nicht bemerkt. Jetzt zu später Stunde fragen wir uns, was ist denn da los? Dieses hyperabgestimmte Universum, ein unglaublicher Verdacht, der ganz viele beschleicht, die früher überhaupt nicht in die Richtung gedacht haben. Dieser unglaubliche Verdacht, der sich förmlich aufdrängt. Ist unser Universum etwa im Ernst von jemandem bis ins kleinste Detail so inszeniert und konstruiert worden, nur mit einem Zweck? Nur damit wir leben können. Ein ganzes Universum extra für uns. Kann das sein? Es deutet schon diese verrückte Unwahrscheinlichkeit darauf hin, da ist irgendwas nicht mehr normal. Aber ein ganzes Universum extra für uns, der Gedanke ist uns erst einmal fremd. Wir sind es ja gewohnt, klein zu werden und nicht groß. Lange ist es her, dass der Mensch noch die Krone der Schöpfung, der Mittelpunkt des Universums war. Und sogar die Sonne hat sich damals nach uns gedreht. Und dann sind wir häppchenweise kleiner geworden. Zunächst mussten wir entdecken, und schwer war der Abschied vom geozentrischen Weltbild, zunächst mussten wir entdecken, es ist gar nicht die kleine Sonne, die sich wärmend um unsere große Erde dreht. Es ist eine ziemlich kleine Erde, die sich um die Sonne dreht. In Zahlen ausgedrückt, die Erdkugel passt vom Volumen her ungefähr 1 Million Mal in die Sonne. 1 Million Erdkügelchen passen in die Sonne. Wir sind also eine ziemlich kleine Veranstaltung in unserem Sonnensystem. Und dann ging es weiter. Die Sonne, die große, schaut auch ziemlich klein aus, wenn wir es in die Milchstraße setzen. Abschied vom heliozentrischen Weltbild. In unserer Milchstraße leuchten weit über 100.000 Millionen Sterne, schätzt man. Weit über 100.000 Millionen Sterne, von denen die Sonne nur einer ist. Die Sonne absolut winzig, bedeutungslos und vernachlässigbar in den gigantischen Weiten unserer Milchstraße. Und das sollte nicht die letzte Botschaft bleiben. Mittlerweile tief im 20. Jahrhundert angekommen, haben wir noch entdeckt, die Milchstraße ist gar nicht das Universum, sondern die Milchstraße ist ziemlich genauso verloren im Universum wie die Sonne in der Milchstraße. Zahl leicht mit nach Hause zu nehmen, weit über 100.000 Millionen Sterne in der Milchstraße, die Sonne ist nur einer davon. Und jetzt nochmal, weit über 100.000 Millionen Galaxien im Universum, und die ganze Milchstraße ist nur einer davon. Wir sind sozusagen winzig, bedeutungslos und verloren und vernachlässigbar hoch zwei. Die Sonne in der Milchstraße, die Milchstraße im Universum. eine letzte Verlorenheit einer winzigen Menschheit in diesen riesigen, gigantischen Weiden, irgendwo auf einem kleinen, vernachlässigten Planeten, in irgendeiner von Abermilliarden Galaxien, und auf dem Planeten laufen noch knapp 2 Meter große Leute rum für eine gewisse Zeit. Jacques Monod, der Medizinnobelpreisträger, er hat es in seinem Buch Zufall und Notwendigkeit so treffend formuliert mit diesem Bild vom Menschen als einsamem Zigeuner am Rande des Universums, dieses Bild, das so berühmt geworden ist. Jacques Monod schreibt, dann muss der Mensch seine totale Verlassenheit, seine radikale Fremdheit erkennen. Und Jacques Monod fährt fort, er, der Mensch, weiß nun, dass er seinen Platz wie ein Zigeuner am Rande des Universums hat, das für seine Musik taub ist und gleichgültig gegen seine Hoffnungen, Leiden oder Verbrechen. Das ist dem Universum sowas von egal. Da kräht kein Hahn nach uns. Das Universum ist eiskalt im wörtlichen und übertragenen Sinn. Wir können uns Freude bereiten oder Leid zufügen, wir können hoffen oder bangen, geboren werden oder sterben, dem Universum ist es egal. Wir rufen und keiner hört, wir fragen und keiner antwortet, wir vergehen und keiner merkt's. Und kaum, dass 100 Jahre um sind, ist dieser Raum geräumt. Und auch der Jüngste von uns ist nicht mehr da, in dem Universum war es egal. Da wartet ein riesiger, geräumiger Papierkorb auf jeden von uns, auf dem mit großen Lettern steht Vergessenheit. Und einer nach dem anderen purzelt da rein und das Universum merkt es gar nicht. Die Botschaft von einer letzten Verlorenheit, von einer letzten Verlassenheit in diesen riesen, eiskalten Weiten fristen wir unser Dasein auf einem kleinen, gottverlassenen Planeten namens Erde und irgendwann ist es vorbei. Ich glaube, wir alle können diese ein Stück weit bedrücken, aber doch so nachvollziehbaren Gedanken von Jacques Monod denken. Jetzt plötzlich das. Während wir noch Jacques Monod denken, diese verrückte Feinabstimmung, als ob es für uns gebaut wäre. Wenn das stimmt, ein ganzes Universum extra für uns, dann würde sich ein ganz anderer Gedanke auftun. Ja, natürlich sind wir dem Universum egal, aber nicht dem, der es gemacht hat. Dann wäre die letzte Botschaft nicht die Verlassenheit in den Weiden des Universums, sondern dass wir im Blick sind des einen, der das Universum gemacht hat. Eine völlig andere Botschaft. Nicht verloren in den Weiden des Universums, sondern geborgen in Gottes Hand? Fragezeichen. Ein spannender Gedanke, der sich da aufdrängt. Wenn das stimmt, dass der das Universum gebaut hat, uns im Blick hat, dann wäre es auf einmal egal, dass wir dem Universum egal sind, wenn wir dem nicht egal sind, der das Universum gemacht hat. Dann wäre plötzlich das, was im Volksmund so schön gesagt wird, ich kann nicht tiefer fallen als in Gottes Hand, das wäre dann nicht ein flotter Spruch, sondern eine tiefe Wahrheit, dass hinterm Universum noch jemand steht und der hatte uns im Blick und hat uns im Blick. Eine ganz andere, eine spannende Botschaft. Ich möchte nochmal Sir Fred Hoyle zitieren, der Mann, dessen Atheismus so erschüttert wurde durch diese Feinabstimmung. Er sagt, das Universum ist offensichtlich eine abgekartete Sache und er fügt hinzu, es gibt zu vieles, was wie durch Zufall entstanden aussieht, es aber nicht ist. Und Sir Fred Hoyle spricht von einer Superintelligenz, die mit Physik, Chemie und Biologie jongliert hat, dass da nichts zufällig ist, was so zufällig ausschaut. Noch deutlicher wird Stephen Hawking, der Mann im Rollstuhl, der diese faszinierenden Theorien über das Universum gemacht hat und der so atheistisch begann und so fragend wurde. Die Gottesfrage, das hatte ihn bis in die letzten Lebenswochen hinein, da war noch ein Interview im Fernsehen, ein paar Wochen bevor er starb, und da hat er es nochmal gesagt, das ist doch die entscheidende existenzielle Frage, ist da ein Gott oder ist keiner, ist jemand, der sich für uns interessiert, die Frage, die uns alle bewegt. Und in seinem Buch Eine kurze Geschichte der Zeit, wahrscheinlich sein berühmtestes Buch, da schreibt er, warum das Universum gerade auf diese Weise angefangen haben sollte, also mit genau der Feinabstimmung, die wir brauchen, dass es uns gibt. Und er führt es dann auch noch sehr anschaulich aus. Warum das Universum gerade auf diese Weise angefangen haben sollte, schreibt Stephen Hawking, wäre sehr schwer zu erklären. Und er fährt fort, wäre sehr schwer zu erklären, ohne das Eingreifen eines Gottes anzunehmen, der beabsichtigt hätte, Wesen wie uns zu erschaffen. Schwer zu erklären, ohne das Eingreifen eines Gottes anzunehmen, der beabsichtigt hätte, Wesen wie uns zu erschaffen, schreibt Stephen Hawking, der Atheist. Ich denke, Sie merken, wie plötzlich neue alte Denkschemata zur Seite geschoben werden, ganz neu gedacht wird. Man sagt, was hat das uns eigentlich zu sagen? Da ist doch eine Absicht dahinter. Die Frage nach dem Woher drängt sich schon auf, wenn man die Ordnung in der Natur sieht. Und ich möchte mal einen Blick ins Kleine und anschließend noch mal kurz ins Große mit Ihnen werfen. Fangen wir mit dem Kleinen an. Wir alle sind aus Molekülen aufgebaut. Die Moleküle sind aus Atomen aufgebaut, aus diesen ganz kleinen Bausteinen der Materie. Wie klein sind die eigentlich? Naja, wir können mal mit was ganz Banalem anfangen, mit einem Schluck Wasser. Das sind ungefähr 18 Gramm, was in einen Schluck Wasser reinpassen. Chemiker nennen diese Menge Wasser ein Mol und die enthalten 6,022 mal 10 hoch 23 Moleküle. Das ist die Zahl in voller Schönheit mit all ihren Nullen ausgeschrieben. So richtig anschaulich wird es trotzdem nicht. Vielleicht sollte ich mal diese Menge Wasser trinken. Die steht schon bereit. Ich trinke mal diese Menge an Wasser und wer möchte, darf mitzählen. Ja, ich glaube, das waren jetzt ziemlich genau 18 Gramm. Also diese Zahl von Molekülen. Breiten wir sie doch mal anschaulich vor unserem geistigen Auge aus. Wir bauen eine Autobahn von der Erde bis zum Mond. Diese 384.000 Kilometer sind uns mittlerweile wohl vertraut. Wir belegen die Autobahn von der Erde bis zum Mond mit Millimeter Papier, also auf jeden Quadratzentimeter 100 Quadratmillimeter Kästchen. Und in jedem Quadratmillimeter kommt jetzt ein Molekül aus einem Schluck Wasser. Und die Frage ist, wie breit muss ich die Autobahn machen, dass die alle Platz haben? Okay, der Taschenrechner sagt uns dieses. Es wird eine interessante Autobahn. Interessanterweise breiter als lang. Also einmal Erde-Mond lang, aber interessanterweise viermal Erde-Mond breit. Mit Millimeterpapier belegt und in jedem Quadratmillimeter liegt jetzt ein Molekül aus einem Schluck Wasser. Wir beauftragen sofort den Qualitätssicherungsingenieur. Er möge für jedes H2O-Molekül, für jedes Wassermolekül einen TÜV machen. Die auf Herz und Nieren, Plancksches Wirkungsquantum, Unschärferelation, Quantenmechanik, der Spin wird überprüft und die Orbitale, auch der Atomkern ist zu überprüfen. Und die Elementarladung natürlich sowieso und das Planck'sche Wirkungsquantum. Er überprüft Molekül für Molekül und kommt nach seiner Überlebensaufgabe zurück, sagt, für jedes Molekül ein TÜV. Nullmal mit erheblichen Mängeln. Kein einziges Wassermolekül hatte erhebliche Mängel. Nullmal mit geringfügigen Mängeln. Kein einziges Wassermolekül hatte geringfügige Mängel. Und 6,022 mal 10 hoch 23 Zertifikate, sagt, habe ich ausgestellt, absolut mängelfrei. In dieser kleinen Welt werden mit solcher Präzision die Naturgesetze umgesetzt und es ist überhaupt keine Frage, ist es ein neues, frisch produziertes Wassermolekül oder ein altes, abgenutztes. Da nutzt sich nichts ab. Die sind alle jung wie am ersten Tag und folgen den Naturgesetzen in einer Weise, in einer Präzision, wie wir es aus unserer großen Welt überhaupt nicht kennen. Ich sehe es schon kommen, heute Abend zu Hause, so mancher gießt einen Schluck Wasser weg und schaut ehrfürchtig, schon fast mit ein bisschen schlechtem Gewissen hinterher, was er da für Wunderwerke einfach in den Abguss gekippt hat. Bis vor kurzem haben wir das noch völlig gedankenlos getan. Aber jetzt sehen wir, was wir da tun. Bis ins Kleinste funktioniert es alles und bis ins Kleinste wissen wir natürlich, so ganz das Kleinste sind die Atome und Moleküle nicht. Wir haben schon in der Schule gelernt, die Atome bestehen aus einem Kern in der Mitte, der enthält fast die ganze Masse und eine Hülle außenrum, die enthält fast das ganze Volumen. wie klein der Atomkern gegenüber der Hülle ist, habe ich vorhin veranschaulicht. Würden die Elektronen in den Kern stürzen, dann würde die gesamte Menschheit, 7,6 Milliarden Menschen, auf das Volumen von weniger als dem Fingerhut zusammenstürzen. So klein ist der Kern gegenüber der Hülle. Und dass das nicht passiert, ist schon ein Wunder. Denn nach all den Gesetzen der Physik, der klassischen Physik und der Elektrodynamik, kann es keine stabilen Atome geben. Die Elektronen negativ geladen stürzen in einen positiv geladenen Kern und so ein Planet-Sonne-Modell mit Elektronen um den Atomkern, das geht nicht, weil die Elektronen als Ladungen abstrahlen. Sie müssen keine Details wissen, um zu wissen, das geht nicht. Atome gibt es keine. Jeder von uns ein bisschen erschreckt, weil sie jetzt gerade gelernt haben, dass es sie gar nicht gibt und mich auch nicht. Warum gibt es jetzt Atome trotzdem? Ja, im Nachhinein wissen wir es und Planck hat es entdeckt. Jedem Elektron ist gesagt und über den anderen kleinen Teilchen auch, du sollst keinen anderen Drehimpuls haben als 6,63 mal 10 hoch minus 34 Joule-Sekunden geteilt durch 2 Pi oder ganzzahlige Vielfache von diesem Wert. Und jedes Elektron hält sich an diese bizarre Regel und wird sich's nicht dran halten. In Formel ausgedrückt noch kürzer, L gleich N mal H quer. Ziehe ich diese Viertelszeile aus dem Physikbuch raus, stürzt eine ganze Welt in sich zusammen im wörtlichen und übertragenen Sinn. Unsere Atome sind uns aufgespannt durch einen ganz bizarren Befehl, den der Planck erstmal hypothetisch eingeführt hat, ohne im ersten Moment zu merken, wie wirklich der ist. Am Ende bekam der Planck den Nobelpreis auf das, was er nicht mochte. Und wir alle wissen, ziehe ich L gleich N mal H quer raus und lass die ganzen anderen Physikbücher stehen, wie sie sind. Nur diese Viertelzeile kommt raus. Dem Universum geht's gut, aber wir stürzen in uns zusammen. Wie Stephen Hawking formuliert hat, wir hätten weiterhin ein wunderbares Universum, aber niemanden mehr, der es beobachten könnte. Geht's noch kleiner? Ja, natürlich, geheimnisvolle Geisterteilchen, hat mir mal jemand die Neutrinos genannt, Teilchen, die schon fast erschreckend sind. Bitte erschrecken Sie nicht zu sehr, wenn Sie erfahren, dass diese Teilchen momentan Ihre Schädeldecke durchbohren, Ihr Gehirn durchschießen, durch Wirbelsäule, Magen und Fußsohle gehen, massenweise und anschließend durch den Betonfußboden, durch den Erdmantel und das Erdinnere und kommen auf der anderen Seite wieder raus. Und von 10.000 Millionen Neutrinos, die quer durch die Erde gehen, bleibt gerade mal eines hängen. Quer durch die Erde meine ich jetzt schon wirklich in Offenburg rein, durch den Erdmittelpunkt durch, in der Nähe von Neuseeland auf der anderen Seite wieder raus. Die gehen einfach durch uns durch. Brauchen wir diese Gesellen, diese seltsamen Neutrinos für unser Leben? Nein, natürlich nicht. Wir leben fröhlich, ohne auf Neutrinos angewiesen zu sein. Allerdings, die Sonne würde ihren Betrieb instantan einstellen, wenn wir die Neutrinos abschaffen. Jede Wärmeproduktion innerhalb der Sonne durch diese nuklearen Prozesse funktioniert nur, weil jedes Neutrino ganz gewissenhaft seinen Job tut und ganz genau den Befehlen gehorcht, die man gehorchen muss, wenn man Neutrino ist. Sie merken, wer hat die Durchgriffskraft bei den Naturgesetzen, dass jedes kleinste Teilchen das tut, was keiner von uns befehlen konnte. Die Naturgesetze werden ausgeführt und kein Stern im Universum würde leuchten, keine Galaxie würde leuchten, wenn nicht die kleinen Neutrinos gewissenhaft ihren Job tun und die Kernprozesse erst ermöglichen, nach denen das Ganze leuchtet. Sie merken, wie im Universum die Funktion im ganz, ganz Kleinen und das Leuchten im ganz, ganz Großen direkt miteinander verwoben sind. Beschädige ich die Funktion der Neutrinos, gehen mir die Sterne aus. Und übrigens auch die schwereren Elemente, aus denen wir bestehen, sind nur mit Hilfe der Neutrinos zusammengesetzt. Schaffen wir die ab, gäbe es in unserem Körper keinen Kohlenstoff, keinen Stickstoff, keinen Sauerstoff, kein Calcium für unsere Knochen, kein Eisen für unsere roten Blutkörperchen. Alles zusammengebaut, die Atomkerne unter Mitwirkung der Neutrinos, und schaffen wir die ab, geht nicht nur die Sonne aus, sondern die Bausteine, aus denen über 95% unseres Körpergewichts besteht, werden gar nicht gebaut. Spannende Wellen im Kleinen, und die kleinen Teilchen bringen uns schon auf die Spur zum Großen. dass das Große leuchtet, liegt am Kleinen. Und wir schalten jetzt vielleicht mal alles aus, was wir ausschalten können, um die Sterne optimal zu genießen. Ich glaube, ich mache sogar eine Kerze noch aus, dass wir die Sterne genießen können. Bis an die Grenzen des Universums wollen wir gehen und dort beginnen, wo wir zu Hause sind, die Erde, der blaue Planet und sein Mond. Da sind wir zu Hause, in dieser kleinen Welt. Wir sind nicht die Einzigen, die die Sonne umrunden. Mars, der rote Planet, tut das auch. Der Merkur, der zernarbte Planet, der Jupiter, der große Planet. Übrigens, 1000 Erdkugeln würden vom Volumen her in den Jupiter passen. Der ist kein Stern, der ist auch nur ein Planet, aber ein großer. 1000 Erdkugeln passen in Jupiter. Nochmal 1000 Jupiter sind die Sonne. Die Sonne selbst, 8,3 Lichtminuten von uns entfernt. Und wenn jemand sagt, er sieht die Sonne, dann stimmt es natürlich nicht. Kein Mensch sieht die Sonne, wie sie ist. Jeder sieht die Sonne, wie sie vor 8,3 Minuten war. Und wenn vor 5 Minuten die Sonne explodiert wäre, für uns durchaus ein relevantes Ereignis. Wenn vor 5 Minuten die Sonne explodiert wäre, wir würden noch schön ganz entspannt weitere 3,3 Minuten im Vortrag lauschen, dann natürlich Gewaltiges bemerken, aber vorher nicht. So lange braucht das schnellste Signal, um mit 300.000 Kilometer pro Sekunde zu uns zu gelangen. Und wenn wir dann ein Foto von der Sonne machen, natürlich zum Zeitpunkt der Fotografie, war das, wie die Sonne dort vor 8,3 Minuten ausgeschaut hat, dann sehen wir einen riesen Feuerball auf der Oberfläche, Sonnenflecken, riesige Eruptionen und in der Mitte das Sonnenfeuer, die Kernfusion mit Hilfe der kleinen Neutrinos, die alle ihren Dienst tun. Die Sonne ist nicht die einzige in unserer Milchstraße. Hier die Milchstraße im infraroten Licht von der Seite aus anzuschauen wie eine Scheibe, von oben wie eine Spirale. Weit über 100.000 Millionen Sterne leuchten in der Milchstraße. Die Sonne ist nur einer davon. Wenn wir weiter rausschauen, unser ganzes Universum ist voller Galaxien, kometarischer Nebel hier links, CG4 hier links, da rechts liegt eine Scheibengalaxie rum und im Hintergrund Pünktchen über Pünktchen, als ob es schneit. Diese Pünktchen sind natürlich keine Schneeflocken und größtenteils keine Sterne. Die meisten von diesen Pünktchen sind selber wieder Galaxien, die in den riesen Entfernungen zu winzigen Pünktchen verschmelzen und kaum, dass man ein solches Pünktchen reinzoomen, so manches von denen bringt wieder seine eigenen 100.000 Millionen Sterne mit sich. Woher haben wir diese schönen Bilder? Natürlich von unseren Teleskopen. Eines der berühmtesten, das Hubble-Teleskop von NASA und ESA. Es umkreist die Erde, ein gut 10 Meter langes, gut 4 Meter breites Stück Technik, das die Erde umkreist und ungetrübt durch die Erdatmosphäre diese wunderschönen Bilder zu uns runtersendet. Also hier das Hubble, hier die Erde, hier das Universum. Sombrero-Galaxie und all die Bilder, die ich jetzt zeige, kommen von dem Hubble-Teleskop. Sombrero-Galaxie, eine riesen Designerleuchten, ganz groß. Außen der Ring, der namensgebend war, in der Mitte das nebelige Leuchten. Nein, das ist kein Nebel aus Wassertröpfchen, das ist ein Nebel aus Sternen. Tausende von Millionen alter Sterne machen dieses neblige Leuchten und geben der Designerleuchte Design. Eine Spiralgalaxie NGC 2997, gar nichts Besonderes. Massenweise gibt es die im Universum. Warum zeige ich dieses Bild? Naja, wenn wir als Außergalaktischer mal von oben auf unsere Milchstraße schauen würden, wir können ein ganz ähnliches Foto machen wie dieses. Und in einem, wenn es die Milchstraße wäre, die wir ja immer nur von der Seite sehen können, nie von oben, wenn es die Milchstraße wäre, in einem der Spiralarme wäre unsere Sonne. Eine Spiralgalaxie von der Seite gesehen und Galaxien über Galaxien, die im Hintergrund zu winzigen Pünktchen verschmelzen. Bilder mit ihrer eigenen Ästhetik, der Pferdekopfnebel, hier in der Mitte diese pferdekopfförmige Formation, die namensgebend war. Bilder mit ihrer eigenen Ästhetik, aber es ist nicht Science Fiction, so stellt sich ein Künstler ein Universum vor. Es ist Science, reale Fotos auch von der realen Welt in ganz groß. Und während wir hier sitzen, entstehen neue Sterne und wir sind live dabei und schauen den Sternengeburten zu. Live natürlich versetzt um die Laufzeit des Lichtes von dort nach hier. Sehen wir wunderschöne Bilder, Starburst Galaxy, Geburtsstätte von Millionen junger Sterne, die in diesen Wolken geboren wurden und aus diesen Wolken heraus die eigenen Geburtswolken von innen beleuchten und diese wunderschönen Lichteffekte geben. Starburst Galaxy, Sie sehen neben den großen Pünktchen, wenn Sie weiter vorne sitzen, vielleicht auch noch diese schwachen kleinen Pünktchen. Nein, diese kleinen Pünktchen sind keine Sterne. Sondern jedes einzelne von diesen kleinen Pünktchen enthält bis zu 1 Million junger Sterne. Riesige Säulen aus Gas und Staub, auch vom Hubble aufgenommen, wieder von innen beleuchtet von Sternen, die in diesen Wolken geboren wurden. Wenn wir hier nochmal reinzoomen, es schaut schon fast unwirklich aus, ist aber wirklich eine Ästhetik in ganz groß. Und noch eine Galaxie, die uns so nahe ist wie keine andere. Weit über 100.000 Millionen Galaxien im Universum und keine ist unserer Milchstraße so nahe wie der Andromeda. Der Andromeda-Nebel, eigene Galaxie noch mal ein bisschen größer als die Milchstraße, das entfernste mit bloßem Auge noch sichtbare Objekt, weil es ihm uns so nahe kommt, so nahe wie nichts anderes. Der Andromeda-Nebel ist so nah, wenn dort was passiert, fast instantan ist das Signal bei uns beobachtbar. Kleinen Augenblick und schon ist das Signal da, so nah ist er. Wenn dort was passiert, 2,5 Millionen Jahre und schon ist das Signal bei uns. Warum geht es so arg schnell? Ja, weil halt auch so arg nah ist. 2,5 Millionen Jahre, jede Sekunde 300.000 Kilometer, zack, ist das Licht bei uns. Wenn das ganz, ganz nah ist für Galaxien, was ist dann ganz, ganz fern? Auch da gibt es ein Bild und ich denke, das ist das faszinierendste Bild des heutigen Abends. Hubble Ultra Deep Field, einer der beiden ferntiefsten Blicke, die die Menschheit je ins Universum getan hat. Wir sehen hier nichts Besonderes. Galaxien, teilweise erkennen wir die Spiralform, Spiralgalaxien, Scheibengalaxien, eigentlich nichts Besonderes. Das Besondere ist die Entfernung. Diese Galaxien sind ganz weit weg. Sie erinnern sich noch, vorhin stand ich noch mit einem Centstück in der Hand in den ganz, ganz fernen Bereichen unseres Universums. Ich war nie wirklich da, ich war nur gedanklich da und habe gesagt, jetzt halte ich hier ein Centstück und es wurde getroffen. Und das Centstück ist so weit weg, dass das Licht von der Erde bis hierher, habe ich vorhin gesagt, weit mehr als 10.000 Millionen Jahre braucht, weit mehr als 10.000 Millionen Jahre verlängert sich die Entfernung in jeder Sekunde nochmal um weitere 300.000 Kilometer. Und dort ist dieses Sendstück und das wurde getroffen, so habe ich vorhin gesagt. Jetzt machen wir von so einer Region einfach ein Foto und hängen es ins Wohnzimmer. Es ist unglaublich, was man mit moderner Messtechnik und langer Belichtungszeit machen kann. Es ist aber auch faszinierend, dass es überhaupt geht. Wenn ich von A nach B fotografiere, kann ich das nur tun, wenn zwischen A und B nichts ist, was den Blick verbaut. Es ist den Hubble-Wissenschaftlern also dieser geniale Glücksfall gelungen, von hier bis in die ganz fernen Bereiche des Universums ein Guckloch, ein Schlüsselloch zu finden, wo an keiner einzigen Stelle irgendwas den Blick verbaut. Ich schaue ungestört in die Ferne und mache von dort ein Foto. Es ist genial, wie real, wie nahe uns die Ferne kommt. Wie wirklich das auf einmal wird, wo Sie vorhin vielleicht gesagt haben, ja, dort ferne Galaxien, die mag es geben. Wir sehen die ja nicht mal. Wir wissen ja gar nicht, wir vermuten, dass es die gibt. Wir rechnen, dass es die gibt. Nö, wir machen ein Foto, hängen es ins Wohnzimmer. So wirklich wären die für uns. Was uns Physiker noch mehr fasziniert, fast noch mehr fasziniert, da draußen nichts Neues. Die ganzen Naturgesetze, die wir hier kennen, funktionieren dort draußen in genau der gleichen Weise. Wir können die Spektren analysieren, alles Mögliche. Das passt alles dort draußen wie bei uns. Tief in der Vergangenheit, tief in der Ferne, tut jedes Neutrino seinen Job im Kern und jedes Elektron hat eine Ladung von 1,602 × 10⁻¹⁹ Ampere-Sekunde und jedes Spektrum folgt den Maxwell-Gleichungen Lichtquant für Lichtquant. Und ich denke, Sie merken, da schließt sich ein riesiger Bogen. Wenn das die Schatten des einen an der Wand sind, wie groß wird der sein, der die Schatten wirft? Wenn das die Spuren des einen sind, wie werden relativ klein werden wir in die Ferne schauen und es stellt sich natürlich diese eine entscheidende Frage. Wir können das Licht wieder anmachen, bitte. Es stellt sich diese eine entscheidende Frage. Wenn das die Schatten des einen an der Wand sind, wenn das die Spuren sind, wie groß wird erst der sein, der die Spuren legt, der die Schatten wirft? Und wie sollen wir den jemals finden? Das ist mehr als eine Nummer zu groß, zu hoch für uns. Wir machen uns Gedanken für Gott, ohne irgendeine Chance zu haben, ihn zu finden. Ich möchte mal ein Beispiel bringen, wenn wir jetzt beschließen, unser Ruf zu Gott mit Lichtgeschwindigkeit ins All zu senden. Nach einer Sekunde wären wir schon 300.000 Kilometer weit. Nach zwei Sekunden 600, nach drei Sekunden schon 900.000 Kilometer weit. Und nach den 100 Jahren eines Menschenlebens kommt unser Signal mit Lichtgeschwindigkeit. Nach den 100 Jahren eines Menschenlebens mit Lichtgeschwindigkeit ist es immer noch in unserer kleinen Milchstraße. Um präzise zu sein, immer noch fast exakt an der Stelle, wo wir es ausgesandt haben. Genau gesagt, in den 100 Jahren eines Menschenlebens kommen wir mit Lichtgeschwindigkeit eine Tausendstel Milchstraße weit. Wir müssten also zeitlich 1000 Menschenleben aneinanderreihen, um mit Lichtgeschwindigkeit mal durch unsere winzige Milchstraße durchzukommen. Ich weiß, das Bild greift hin und vorne zu kurz, aber es macht uns ein bisschen unsere begrenzten Möglichkeiten deutlich. Kaum, dass wir eine tausendstel Milchstraße one way gegangen sind, ist unser Leben vorbei. Wir kommen da nicht raus, wir bleiben in dieser winzigen Ecke und ahnen dem, der über dem ganzen Universum steht, über im übertragenen Sinn. Wie soll man da weitermachen? Es gibt zwar diesen Spruch, aber wer kann ihn ernst nehmen? Diesen Spruch, Physik findet die Naturgesetze, das versteht man noch. Aber das andere, was oft gesagt wird, wenn man sagt, Religion sei der Weg des Menschen zu Gott, wie soll das gehen? Wie sollen wir mit unseren kleinen, begrenzten Bordmitteln den finden, der über dem Universum ist? Und es geht nicht nur um die Entfernung. Vielleicht geht es uns wie den Ur-Ur-Urgroßeltern mit elektromagnetischen Wellen. Wir haben einfach keine Antenne für Gott, keine Empfangsmöglichkeiten. Das ist uns alles zu hoch. An der Stelle sagen wir, das war ein bisschen ein merkwürdiger Vortrag heute Abend. Endet, ich habe irgendwo den Ausschalter, endet ziemlich abrupt. Es war schon interessant, was wir heute alles gehört haben. Aber an der spannendsten Frage, plötzlich gehen wir heim. Hat er gesagt, da kommen wir nicht mehr weiter. Ist auch wirklich so, da kommen wir nicht mehr weiter. Wie sollen wir Gott vermessen? Geht nicht. Aber an der Stelle, wo wir fast heimgehen würden, haben wir vielleicht diesen einen Gedanken, wie war das eigentlich, und ich schalte es doch nochmal ein, wie war das eigentlich mit den fernen Galaxien? Kein Mensch hatte je die Chance, da rauszukommen, in diese gigantischen Entfernungen. Als ich es vorhin getan habe mit dem Sendstück, war das natürlich virtuell. Real kann ich nie dorthin kommen. Kein Mensch wird je dorthin kommen. Woher wissen wir denn eigentlich, dass es diese Galaxien überhaupt gibt? Wir können jeder Namen geben, die gibt's. Am Ende war es so, wir waren nicht dort. Aber es hat Licht der fernen Galaxien auf unseren kleinen Planeten geschienen. Wir konnten die fernen Galaxien sehen, nicht weil wir hingekommen sind, sondern weil das Licht dieser fernen Galaxien auf unseren kleinen Planeten schien. Ich denke, vielleicht ist es so ein kleines Bild auch für die Gottesfrage. Wir kommen da nicht weiter, wenn nicht Licht des fernen Gottes auf unseren kleinen Planeten scheint. Im Bild gesprochen. Und ich finde es faszinierend, dass, während wir da gerade überlegen, der Weg des Menschen zu Gott, das ist wohl eine sehr optimistische Sache. Und auf einmal kommt, wenn wir sagen, am Ende sind wir doch einsam im Universum auf unserer Suche nach Gott, Jacques Monod hatte doch irgendwie recht. Und auf einmal kommt diese unglaubliche Botschaft, mit der wir auch nicht gerechnet haben. Diese Botschaft der Bibel, nicht wir müssen Gott finden, sondern Gott findet uns. Nicht wir müssen halb Gott werden, sondern Gott wird ganz Mensch, kommt in Jesus Christus zu uns. Licht des fernen Gottes scheint auf unseren kleinen Planeten, wird verstehbar, wird anschaubar und nicht nur Licht von Gott, sondern Gott selbst. So ist die Botschaft. Ja, fast jeder wird spontan sagen, die Botschaft höre ich wohl, allein mir fehlt der Glaube. Ich kann doch nicht im Ernst damit rechnen, dass der ein Universum gemacht hat, uns kleine Leute überhaupt sieht, geschweige sich dafür interessiert. Aber auf der anderen Seite ist es die zweite unglaubliche Botschaft des heutigen Abends. Die erste haben wir ja zur Genüge zur Kenntnis genommen. Da ist ein ganzes Universum so verrückt hingetunt, als ob der, der es gebaut hat, uns gemeint und im Blick gehabt hat. Wenn das erste stimmt, wäre das zweite absolut naheliegend. Wenn einer im Ernst ein ganzes Universum macht, weil er uns wollte, so wie Stephen Hawking es so schön formuliert hat, dann wäre förmlich damit zu rechnen, dass er sich für uns interessiert. Wie er das macht, wären wir offen. Aber wir sind alle berührt und erstaunt über diese Botschaft. Der sich für uns interessiert, der ein ganzes Universum hingetunt hat, der sieht unser Problem. Wir werden nie in Gottes Welt eintauchen. Wie sollen wir das mit unseren Mitteln? Er taucht in unsere Welt ein. Nicht wir werden Gott, sondern Gott wird Mensch, redet mit uns, reicht uns die Hand, bietet Vergebung an, ist absolut verständlich, weil er auf unserem Niveau, auf Augenhöhe mit uns redet. Ich finde es spannend, was Albert Einstein dazu sagt. Er hat ja sich so viele Gedanken zu Gott gemacht, ganz unterschiedliche Gedanken im Lauf seines Lebens. Aber er sagt in diesem ganz berühmten Interview mit der Saturday Evening Post, dass eigens ein Journalist von USA nach Berlin gekommen, um Einstein zu interviewen. Und da sagt Einstein, er ist in der Bibel und im Talmud unterrichtet. Er sagt, ich bin Jude. Aber das strahlende Bild des Nazareners, und er spricht von Jesus Christus, hat einen überwältigenden Eindruck auf mich gemacht. Und Einstein fährt fort, niemand kann das Evangelium, also diese Berichte von Jesus Christus, diese Lebensberichte lesen, ohne die persönliche Gegenwart von Jesus zu spüren. Niemand kann diese Berichte von Jesus Christus lesen, ohne die persönliche Gegenwart von Jesus zu spüren. Und er fügt hinzu, seine Persönlichkeit pulsiert in jedem Wort. Kein Mythos wäre von solchem Leben erfüllt. Einstein hat es gemerkt, da ist nicht einfach irgendein Stück Weltliteratur vorhanden, sondern es ist eine Botschaft, die berührt, die mehr tut, als einfach nur totes Wort zu sein. Was er daraus gemacht hat, wissen wir nicht, aber er war dem doch ganz, ganz nahe, hat es gemerkt. Das ist übrigens das Originalzitat, wer es will, ich kann es Ihnen nachher geben. Nicht wir finden Gott, sondern Gott findet uns, Gott lässt sich finden, sonst hätten wir keine Chance. Der Apollo-Astronaut James Irwin, hier sieht man, wie er auf dem Mond war, aber er hat diesen berühmten Satz geprägt, er hat gesagt, der größte Tag in der menschlichen Geschichte war nicht, als der erste Mensch auf den Mond betrat, sondern als Gottes Sohn auf die Erde kam. Und ich glaube, wir alle merken, was er meint. Dass Menschen auf dem Mond waren, ist genauso interessant wie irrelevant. Wir können es fast ins Handbuch des nutzlosen Wissens schreiben. Und ich meine das gar nicht despektierlich. Es ist einfach nur unter dicken Anführungszeichen interessant. Es ist hochspannend, ich bin fasziniert davon und ich glaube die meisten von uns auch. Aber auf der anderen Seite, wir sind nur fasziniert, aber nicht tangiert. Ich glaube, es gibt hier im ganzen Raum keinen einzigen, dessen Leben oder Lebenssituation fundamental anders wäre, wenn die nicht dort gewesen wären. Einfach nur interessant. Umgekehrt, wenn das stimmt, dass Gott selbst in unsere kleine Welt kommt, seinen Fuß auf unsere Erde setzt, liebend uns die Hand reicht und sagt, da ist kein blindes Schicksal, sondern Gott, der mit uns geht, dann ist es umgekehrt. Dann ist im ganzen Raum kein einziger von uns, den es nicht unmittelbar existenziell berührt. Dann ist kein einziger, dessen Leben und Lebenssituation nicht völlig anders wäre als ohne dieses. Dann macht es den Riesenunterschied zwischen diesem bedrückenden Bild von Jacques Monod, dieser Botschaft einer letzten Verlorenheit, einer letzten Verlassenheit in diesen riesigen, eiskalten Weiden unseres Universums auf einem kleinen, gottverlassenen Planeten namens Erde, und am Ende unseres Lebens wartet ein riesiger, geräumiger Papierkorb namens Vergessenheit und dann war es vorbei. und diesem ganz anderen Bild. Dem Universum sind wir egal, aber nicht dem, der es gemacht hat. Der es gemacht hat, interessiert sich für unser kleines Leben. Nicht verloren in Weiden des Universums, sondern geborgen in Gottes Hand. Nicht ein gottverlassener Planet namens Erde, sondern im Ernst ein von Gott, von dem, der die Physikbücher schrieb, von Gott besuchter Planet. Und jeder Einzelne kann sich, wenn er möchte, in Gottes Hand legen. Für mich persönlich die wichtigste Botschaft überhaupt. Ich denke, Sie merken, Physik ist auch spannend. Ich habe nie bereut, Physik zu machen. Aber Physik wird nie ein Lebensinhalt sein. Irgendwann werde ich die Physik wieder zurücklegen, wie ich sie abgegeben habe, wie ich sie aufgenommen habe. Aber das eine bleibt. In Höhen und Tiefen, ich kenne nicht meine Zukunft, aber ich kenne den, der mit mir geht. In Höhen und Tiefen ist einer dabei. Ich darf mein kleines Leben, ja, ich darf sogar meinen kleinen zerbrechlichen Glauben in Gottes Hand legen und wissen, da ist einer, der mich trägt, einer, der mit mir geht. Und es ist nicht nur Realität, eine Standleitung in die Schweiz oder wo auch immer hin. Es gibt auch diese Standleitung nach ganz oben. Ich muss sie nicht benutzen, aber ich darf wissen, die ist gelegt. Denk manchmal, wenn die Kabelanbieter sagen, Kabel-BW und andere, dürfen wir ihnen im Keller mal unseren Kabelanschluss legen. Sie müssen ihn gar nicht benutzen, aber falls sie ihn mal brauchen, sie wissen, da ist eine Dose und sie können darauf zurückgreifen. Ich denke, das ist so ein Bild für das, was Gott getan hat. Momentan sind weltweit mehr als 7,6 Milliarden Hausanschlüsse gelegt. Und jeder, auch der es noch gar nicht gemerkt hat, wenn wir im Keller unseres Lebens nachschauen, merkt man plötzlich, da ist so eine kleine Dose, die weit führt, vielleicht schon ein bisschen verstaubt, vielleicht ein bisschen versteckt. Und doch merkt man, Gott hat schon einen Hausanschluss gelegt. Ich muss ihn nicht nutzen, aber ich darf es ausprobieren. Ich darf mich darauf einlassen. Für mich persönlich war es auch ermutigend, ich war nicht der Erste, der ein Handy gekauft hat. Ich konnte es bei anderen beobachten, das hat mich ermutigt, eins zu kaufen. Ich war nicht der Erste, der auf Jesus Christus vertraut hat, der geglaubt hat. Ich habe andere gesehen. Das hat mich ermutigt. Und dann, wenn man es tut, merkt man, da entwickelt sich eine Beziehung Schritt für Schritt. Du bist ein Gott, der mich sieht. Ein Satz, den ich bewusst mal aus der Bibel vor die fernen Galaxien getan hat. Ein Gott, der mein kleines Leben sieht im riesigen Universum. Jesus Christus sagt, wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Mir hat dieser Satz ganz viel bedeutet und bedeutet es bis heute. Da ist eine Einladung ohne Filter. Wer zu mir kommt und so ein gewisses Maß an Religiosität mit sich bringt, muss ich nicht. Ich kann sogar als Physiker kommen. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. 7,6 Milliarden Menschen und keine einzige Ausnahme. Die Botschaft von der offenen Tür, eine Einladung nicht in diesem missionarischen Sinn, im negativen Sinn. Sie sollten mal ein bisschen religiöser werden. Haben Sie sich denn überhaupt schon mit transzendenten Dingen befasst? Ich muss gar nichts. Ich darf gottlos bleiben, ich muss es aber nicht. Glaube ist nie aufgedrängt. Es ist eine Einladung, das Leben ist ein Geschenk, Glaube ist ein Geschenk. Ich muss nicht glauben, aber ich darf glauben. Da ist ein Hausanschluss gelegt und vielleicht bin ich mal neugierig. Gehe heute Abend in den Keller meines Lebens und sage, das muss ich mal ausprobieren. Ich frage mich nur, wie. Und Jesus macht es uns ganz praktisch. Die Bibel ist ein experimentelles Buch zum Ausprobieren, wie die Naturgesetze, wie das Physikbuch. Jesus sagt, wenn wir fragen, wie geht denn Glaube praktisch? Er sagt, bittet, so wird euch gegeben. Sucht, dann werdet ihr finden, klopft an, so wird euch aufgetan. Und weil es Jesus Christus so wichtig war, sagt er es gleich nochmal. Denn wer da bittet, der empfängt tatsächlich. Wer das bei Jesus Christus sucht, der findet im Ernst. Und wer bei ihm anklopft, egal wer er ist, da wird wirklich aufgetan. Ich denke manchmal, wenn die Botschaft wäre, heute Abend von 23 bis 24 Uhr ist die Hotline geschaltet persönlich zu uns. Nein, nicht zur Bundeskanzlerin oder zum Bundespräsidenten. Ich meine nach ganz oben zu Gott. Ich glaube, es wäre eine große Unruhe im Saal, jeder wird sofort Autoschlüssel suchen oder sonst was und sich zurückziehen wollen. Heute Abend 11 bis 12, 23 bis 24 Uhr, da brauche ich Ruhe. Da schließe ich mich ein, außen ein Schild, bitte nicht stören. Und dann wird eine Liste geschrieben. Beim einen wird sofort länger. Das muss ich auch noch Gott sagen. Mensch, und das muss ich sagen. Und das möchte ich auch noch. Oh, und mein Nachbar. Und. Die Liste wird von länger. Und beim anderen steht vielleicht nur eine große Frage drauf oder eine große Bitte. Das muss ich vor Gott bringen. Aber jeder wäre heute von 23 bis 24 Uhr online und sagen, die Stunde, Wahnsinn, das muss ich nutzen. Jetzt ist die Botschaft, das ist im Ernst heute Abend von 23 bis 24 Uhr der Fall und sogar zu anderen Uhrzeiten auch. Diese Botschaft, ich kann da kommen. Ich denke, Sie merken, wir haben heute einen ganz weiten Bogen geschlagen vom Anfang des Universums und der Fragewelt angefangen. Von den hyperabgestimmten Sachen, als ob das ganze Universum für uns gebaut ist und doch am Ende, wir sehen die Schatten des einen an der Wand. Aber wir hatten keinen Bohrer, die Wand durchzubohren in Gottes Welt. Und diese Botschaft, nein, müssen wir nicht. Nicht nur das Licht der fernen Galaxien kommt auch zu unserem kleinen Planeten, auch das Licht Gottes, in dem Fall sogar Gott selbst, kommt in unsere kleine Welt und reicht uns die Hand. Und ich denke, wir merken, wie beides zusammenpasst. Und wir merken, was Max Planck meint, wenn er sagt, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze, sondern sie ergänzen und bedingen einander. Das passt zusammen. Das Forschen und Staunen, aber auch das Vertrauen und Glauben. Mit diesem Planck-Zitat möchte ich auch schließen. Ich danke Ihnen ganz herzlich für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank. Vielen Dank. Ja, ich denke, danke, vielen Dank. Ich denke, wir machen eine kompakte Fragerunde, wo vielleicht die eine oder andere Frage noch im Plenum ist. Und anschließend bin ich noch fast Open End. Ich habe den Spätzug genommen für die Heimfahrt. Das heißt, es ist noch ganz viel Zeit, anschließend miteinander ins Gespräch zu kommen. Aber der eine oder andere, der heim will, soll auch nicht beliebig unruhig warten, wie lange es noch dauert. Ich denke, wir machen vielleicht Licht, sodass jeder jeden sieht. Und dann lade ich ein, einfach zu ein paar Fragen. Und weiß nicht, kann man im Raum irgendwo Licht machen? Denn sonst, wenn jemand redet, man versteht es doch besser, wenn man die Person nicht nur als Stimme aus der Dunkelheit sieht. Ich glaube, ja, trotzdem, ich sehe jetzt hinten nicht, wer sich meldet, weil es ist zu dunkel, aber vielleicht, ach so, kommt gleich Licht, okay, ja. Ja, jetzt sehen wir uns, glaube ich, auch. Und ich sehe auch ganz hinten eine Hand, die ich gerade noch nicht gesehen hätte. Ich sehe noch nicht ihr Gesicht, da ist es immer noch ziemlich dunkel. Aber ich sehe die Hand und bitte sie einfach da zu sprechen. Vielleicht haben wir für jeden auch noch Licht. Sonst ist es noch eine Stimme. Ja, super, danke. Ich höre Sie schon, denke ich, ja. Wenn Sie laut sprechen und ich wiederhole die Frage kurz und genau. Bitte vielleicht ein bisschen lauter. Ich muss, ja, vielleicht machen wir es auch so. Von der letzten Reihe muss ein bisschen kräftig reden oder, ja, oder Mikrofon, dann geht's noch. Ja, bitte. Gut, danke. Danke.
Ja, Sie haben doch sicher auch Kollegen, die die Sache anders sehen, die also keine Kreationisten sind, sondern von Vergessen reden und von, das Gegenteil vielleicht. Die werden auch Ihnen Zitate von Hawking und von Einstein präsentieren, wo eben steht, dass die nicht an Gott glauben.
Ja, also das ist interessant. Also ich selber bin auch kein Kreationist. Also ich denke, ich glaube, dass es geschaffen ist. Aber Kreationismus geht manchmal, denke ich, über die Ziellinie noch raus, wo man dann versucht, alles Mögliche zu erklären und wo ich dann sage, da habe ich eine gewisse Bescheidenheit, wo ich sage, ich denke, wir können nicht alles erklären, was wir finden. Wir bleiben ein Stück die Staunenden. Wir können manches erforschen. Wir sehen den, der dahinter ist. Und ein einfaches kindliches Vertrauen auf Gott ist jetzt kein Kreationismus, kein sonst ein Ismus, sondern einfach ein Glaube. Die Frage, wie es mit meinen Kollegen, also ich denke, 90% des Vortrags hätte jeder und fast jeder unterschrieben, dieses Staunen trifft uns alle. Die Ahnung, dass da einer dahinter ist, trifft, glaube ich, fast jeden. Ich kannte bis vor einem Jahr noch keinen einzigen bekennenden Atheisten unter uns Physikern. Die gibt es natürlich, aber ich kenne viele, kannte noch keinen einzigen. Für eine Podiumsdiskussion habe ich einen Kollegen präsentiert bekommen, der ein bekennender Atheist ist. Ich denke, das ist eine seltene Spezies. Fragen, Staunen, vielleicht als Agnostiker sagen, ich kann es nicht entscheiden, aber dieses Staunen, glaube ich, erfasst uns alle. Stephen Hawking, das ist eine interessante Sache. Er wird als Atheist gebracht, aber ich denke, seinen Atheismus unterstütze ich größtenteils. Er sagt, er denkt, die Naturgesetze erklären vollständig die Natur. Ich habe nicht zwischen den Naturgesetzen irgendwelche Nischen und Felsspalten, wo sich noch ein Gott verbirgt. Die Naturgesetze regeln, davon ist er überzeugt, und ich auch, vollständig die Natur. Deshalb ist das, was ich vorhin angedeutet habe, eine Gottheit, die die Naturgesetze ergänzt, unsere Wissenslücken füllt, hinter der will ich auch nicht stehen. Das ist, glaube ich, das, was Stephen Hawking vor allem den Begriff Atheist eingeprägt hat. Den anderen, der hinter allem steht, ich weiß nicht, ob er ihn persönlich gefunden hat, er war in manchem Gottesdienst gewesen, er hat sich stark mit dem befasst. Aber das ist ein ganz anderer Gottesbegriff. Ob ich sage, ich glaube nicht an Naturgesetze können nicht alles, da muss noch irgendwas dazwischen sein, so ein paar Felsspalten, in denen sich Gott verbirgt, ich denke, das ist nicht der Fall. Aber die Frage, die Stephen Hawking bis ans Ende seines Lebens gestellt hat, wer ist hinter den Naturgesetzen? Das ist natürlich ein ganz anderer Gottesbegriff, über den Stephen Hawking ein großes Staunen gebracht hat, in seinen Büchern ja teilweise auch sehr konkret geworden ist, wo er sagt, es macht keinen Sinn, ohne einen Gott anzunehmen, der Menschen wie uns schaffen wollte. Wir merken schon, die Gottheiten, die er abgelehnt hat, und der Gott, der nicht zwischen den Naturgesetzen rumwuselt, noch ein paar Gottheiten, sondern der über den Naturgesetzen steht, das sind schon zwei verschiedene Dinge. Und diese Faszination, also ich schätze Stephen Hawking sehr, ich hätte gerne mit ihm diskutiert und mich, glaube ich, auch gut mit ihm verstanden. Ich glaube, die persönliche Seite, ob er gebetet hat oder so, wir können nicht in sein Herz schauen. Aber das andere, wir brauchen keine ergänzenden Götter für die Naturgesetze. Die Frage ist nach dem einen, der hinter allem steht. Und wenn man die Bibel anschaut, die redet auch nicht von allen möglichen Gottheiten zwischen der Natur, sondern von dem einen, der die Natur gemacht hat. Und ich denke, dieses biblische Satz am Anfang, und Gott sprach und es wurde, okay, das sehen wir noch so, aber am Anfang war das Wort und das Wort wurde, das sind wir alle, das ist ja fast philosophisch, mittlerweile sagen wir das überhaupt nicht philosophisch, das ist äußerst viel wörtlicher zu nehmen, als wir je dachten. Wir ziehen ein Viertel Zeile raus und unsere Welt stürzt uns in sich zusammen im wörtlichen und übertragenen Sinn. Am Anfang war das Wort und das Wort wurde ausgeführt. Ich denke, ja, vielleicht nur so als Gedanke. Ja, weitere Fragen? Ich glaube, Sie waren ein bisschen schneller und dann Sie. Ich glaube, ja, bitte erst Sie und dann Sie. Ja, genau.
Ja, Sie sagten, dass im Universum, in allem, was man sehen konnte oder wie auch immer, dass das Faszinierende ist, dass überall diese in Naturgesetze funktionieren, ja, diese Maxwell'schen Gleichungen, weiß ich. Und meine Frage ist einfach, also ich glaube daran, aber meine Frage ist, wie kann ein Wissenschaftler, wie, man sieht ja gerade das Licht oder dass man das gesehen hat, das Licht, das es damals ausfällt, ne, wenn es bei uns ankommt. Meine Frage, wie macht ihr Wissenschaftler das, dass ihr untersucht, dass diese Gesetze gelten?
Das ist, ja, das ist keine, das also ist keine Sache, die in 5 Minuten beantwortet ist. Ja, das sind viele Ansatz. 1000 Leute über mehrere 100 Jahre und wenn man die neuere Entwicklung über mehrere 10 Jahre da, die ganz viele Fragen an die Natur stellen. Also wir haben eine Idee, es könnte vielleicht so sein und dann fragt man die Natur, ist es so? Wir finden Präzisionsmessungen, wie misst man die Ladung eines Elektrons? Wie misst man die Geschwindigkeit des Lichts? Das sind jetzt Sachen, die man schon lange gemacht hat. Aber es gibt immer wieder neue Fragen. Und da merkt man schon, Wir Physiker sind die Hörenden, nicht die Redenden. Wir hören gewissenhaft zu, wie die Natur ist, und am Ende hat die Wirklichkeit recht und nicht wir. Und wir schreiben auf, was wir finden. Das macht uns den großen Unterschied zwischen Physiker und Mathematiker, die sich in der Seele sowas von nahe sind im logischen Denken und so. Die haben einen Riesenunterschied. Die Mathematiker bauen ihre eigenen Welten, definieren und konstruieren die. Die Physiker sind die Zuhörenden, die sich nicht ihre eigene Welt bauen, sondern eine fremde Welt betreten, unser Universum, und nachschauen, wie das ist. Und unsere schönsten Theorien werden wertlos. Und als das Gottesteilchen kürzlich nachgemessen worden ist, von den dreien war einer schon verstorben, als es den Nobelpreis gab. Aber man hat ihn nicht gegeben, bevor man sicher war, dass das, was die sich an Schlauem und Überzeugendem gedacht haben, wirklich gemessen war. Stephen Hawking hat nie den Nobelpreis gekriegt, und er hat, so einen schönen Humor gehabt, gesagt, ja, wenn man die Hawking-Strahlung schon gemessen hätte, dann hätte er ja auch schon den Nobelpreis. Das hat er realistisch und humorvoll gesagt. Er ist gestorben ohne diesen, obwohl die Hawking-Strahlung vermutlich existiert, weil man es erst messen muss. Wir hören erst zu, und mit vielen Messungen, und das mit der Satellitenmission habe ich nur angedeutet, wie aufwendig die ist, merkt man dann halt erst, wir fragen, ist es wirklich Licht vom ersten Licht? Welche Eigenschaften müsste es dann haben? Und wie können wir diese Eigenschaften messen, ob es die hat oder nicht? Das ist nicht trivial, das sind aufwendige Sachen, wo viele Leute dran arbeiten, aber am Ende Recht hat die Wirklichkeit, nicht wir bestimmen, wie es sein sollte, sondern wir hören zu, wie es ist. Und ich denke mir, der Gottesfrage, das ist mir so ein Bild geworden, auch für die Gottesfrage. Wie viele gehen an Gott sehr arrogant ran? Wir bestimmen, wie Gott sein sollte. Sogar Einstein hat gesagt, Gott würfelt nicht. Niels Bohr hat ihm zurückgeschrieben, Einstein, you should not tell God what to do. Einstein, Sie sollten Gott nicht vorschreiben, was er zu tun hat. Einstein war groß. Aber am Ende hat das Universum getan, ja, manche werden das spannend, hätten gesagt, was tut das Universum? Was Gott sagt oder was Einstein sagt? Es hat das getan, was Einstein nicht sagte in dem Punkt, wir müssen zuhören, wir machen die Naturgesetze nicht, auch wenn jemand Einstein heißt. Ja, dann war die nächste Frage etwas weiter rechts. Sie waren der sich vorher schon gemeldet hat, oder? Ja, genau. Nicht, dass wir jemanden übersehen. Genau.
Ich möchte auf die Frage eingehen, Wissenschaft und Glaube sind keine Gegensätze. Die Wissenschaft konzentriert sich darauf, wie die Dinge abgelaufen sein könnten. Und der Glaube stellt die Frage nach dem Warum. Und da Sie gerade die SMS-Schöpfungsgeschichte von Johannes zitiert haben, am Anfang war, im Griechischen heißt es der Logos, Luther hat das mit Wort übersetzt, und wir mussten diesem einfachen Begriff sehr viel Inhalt draufladen. Er hätte es genau übersetzen können mit Sinn. Und dann würde die SMS-Schöpfungsgeschichte vom Johannes so lauten: Im Anfang war der Sinn, und der Sinn war bei Gott. Und Gott war der Sinn. Alles ist mit Sinn geworden, und nichts, was geworden ist, ist ohne Sinn.
Ich denke, von einer Sprache in die andere zu gehen, ist ja manchmal ein bisschen schwierig, und in der anderen Sprache sind Bedeutungsinhalte noch hinterlegt, die wir in unserer Sprache nicht haben. Ich bin jetzt nicht Muttersprachler in den biblischen Sprachen, aber ich denke schon, da ist dann mehr drin, aber das mit dem Sinn macht auch Sinn. Am Anfang war das Wort, das wurde ausgeführt, aber es war auch ein Wort inklusive der Autorität, es auszuführen. Es war nicht toter Buchstabe. Ich schreibe 4 Maxwell-Gleichungen hin, da zuckt das Universum noch nicht mal, wenn ich die hinschreibe. Also es war die Fähigkeit und Autorität, es auszuführen. Wer hat das Feuer in die Gleichungen gehaucht? Und der Sinn in dem einsteinschen Sinn, wo Sie schon sagen, was war eigentlich die Idee der ganzen Veranstaltung? Und man hat den Eindruck, die sitzt mitten im Raum. Wir sind hier, und das war geplant. Ja, weitere Fragen? Okay. Ja.
Sie haben aus meiner Sicht sehr eindrucksvoll geschildert, zumindest aus dem wissenschaftlichen Aspekt, wie winzig und unbedeutend wir Menschen als solches eigentlich sind. Aber Sie haben ja auch gesagt, und trotzdem sieht uns Gott. Er ja. Hat uns im Blick, er sieht uns. Wie sehen Sie das? Welchen Sinn was hat sich Gott dabei gedacht, dass es uns gibt? Wenn wir so unbedeutend, so klein sind, so winzig, zumindest aus wissenschaftlicher Sicht, wie Sie schon erklärt hatten, was für Sinn? Wie sehen Sie das?
Es ist eine spannende Frage. Also ich glaube, wir aus uns heraus können es nicht beantworten. Gott hat ja so Vergleiche gemacht. Er hat gesagt, er hat uns als Gottes Gegenüber gemacht und er hat eine Menge göttliche Eigenschaften in uns reingelegt. Liebe, Vertrauen, Hoffnung, erklären wir das mal im Computer. Merkt man schon, künstliche Intelligenz in aller Munde und dann doch eine herzliche Liebe, Freude, Hoffnung, Trauer, Motivation. Ja, man kann sagen, ein Computer fühlt sich nicht wohl, wenn die Spannung unter 210 Volt sinkt. Und dann ist er unglücklich. Aber das ist eine ganz andere Art von unglücklich sein wie wir. Es ist schon Dinge überlagert. Und wenn wir die Bibel lesen, steht da, es ist schon eine Absicht. Wir sind wenig niedriger wie Gott gemacht. Dann sagen wir, das ist falsch, so rein von Abmessungen her. Aber in dem tieferen Sinn, dass wir ahnen, was Liebe ist. Und Gott hat auch die Ehe, die Liebe zwischen Mann und Frau als ein Bild gemacht. Da heiraten zwei und der davon gar kein Einfühlungsvermögen hat, sagt, da müssen Steuervorteile im Hintergrund sein, sonst hätten die das nie gedacht. Ja, sagen die, es gibt Steuervorteile, aber wir haben es über die Steuervorteile aus noch einem anderen Grund gemacht. Wir haben uns geliebt, wie, na, Liebe sind Steuervorteile. Nee, er hat was nicht richtig gesehen, er ist Computer. Und so ist, dass Gott von Herzen ein Gegenüber sucht, von Herzen uns liebt, jeden Einzelnen liebt, auch die Schwierigen. Und wer von uns ist nicht schwierig, ein kleines bisschen. Und Gott liebt uns trotzdem. So eine herzliche Liebe, die den Einzelnen meint und nicht die Menschheit. Ich meine, er hätte es ja auch anders machen können, wie der Aquarianer. Das sind seine Fische, da ist der Wohnzimmersessel und dazwischen ist eine Glasscheibe. Und er schaut sich das an. Bei Gott ist ganz anders, diese ganz persönliche, tiefe Liebe zu uns, die er in Jesus Christus auch ganz klar vermittelt, was er meint. Was ja auch Einstein, trotz allem, was er gesagt hat, er hat auch unpersönliche Gottesbilder gehabt. Aber Einstein hat mit Gott immer den gemeint, der nicht zwischen den Naturgesetzen wuselt, sondern der drüber ist. Und er hat im Lesen der Bibel auch ganz persönlich dieses gemerkt, was ihn bewegt hat. Er hat es dann wieder zur Seite geschoben und wechselnde Bilder gehabt. Aber eben diese ganz persönliche Geschichte, das ist, denke ich, auch das, wo wir sagen, wir wissen nicht warum, aber Jesus Christus sagt, er erklärt es uns warum. Ihn bewegen wir wirklich, jeder Einzelne. Ja, dann war, glaube ich, Ihre Frage, oder? Ja. Oder wer war als nächstes? Ich denke, ja. Vielleicht die vorletzte Frage, dass wir dann sagen, ich glaube, irgendjemand wird vielleicht auch mal heim müssen. Und von daher denke ich, machen wir Ihre und dann noch eine. Jetzt traut sich keiner. Ja, dann machen wir erstmal Ihre, genau.
Okay, vielen Dank. Meine Frage zielt darauf ab, wie das Universum für uns gemacht sein kann. Sie haben jetzt besonders die Feinabstimmung des Universums betont. Allerdings sind es ja auch alles Vorbedingungen, überhaupt beobachtbar zu sein. Wie Sie ja auch genannt haben, ja. Würden die so nicht existieren, wären wir gar nicht da als Beobachter, um sie zu beobachten.
Und genau.
Das heißt, wir können überhaupt nur dieses System beobachten. Und jetzt gibt es ja auch im Universum viele Dinge, die eben nicht auf uns abgestimmt sind. Es ist ziemlich kalt, ziemlich leer, ziemlich dunkel, ziemlich lebensfeindlich eigentlich. Wie könnte man begründen, dass so ein Universum für uns geschaffen sein soll, wo doch der größte Teil für uns überhaupt nicht zugänglich ist?
Es ist schlimm. Also ich meine, wir sind ja auch gar nicht so groß, dass wir eine größere Erde bräuchten. Also sagen wir mal, die 10 Milliarden Lichtjahre brauchen wir nicht. Wir brauchen nicht mal ein Lichtjahr für unsere Existenz. Und von den Naturgesetzen ist schon jeder Kubikzentimeter Universum so wahnsinnig lebensfreundlich geschaffen wie hier auf der Erde. Dass wir dann noch einen Planeten brauchen, auf dem wir leben können, den gibt's als Heimat auf Zeit, den gab's noch nicht für immer. Da gab's vieles, was passiert ist, bevor es uns geben kann. Es mussten unsere Atome synthetisiert werden, es mussten Sterne sterben, damit Gesteinsplaneten entstehen können. Also es ist schon faszinierend, was alles da wurde. Und das heißt ja nicht, dass wir überall leben müssen. Also zum Beispiel unsere Erde ist ja auch ziemlich lebensfeindlich. Wer möchte schon in einem Vulkan leben? Wer möchte schon in der Tiefsee leben? Ist nicht schlimm. Wir haben Lebensräume, obwohl natürlich vieles von unserer Erde lebensfeindlich ist. Und wir haben Lebensräume, obwohl vom Universum noch mehr lebensfeindlich ist. Gott hat uns, sage ich jetzt persönlich, ich sehe es als Gottes Geschenk, oder wenn man es neutral sieht, man hat uns oder es hat uns genügend Lebensraum für unser Leben gegeben, dass es so eine große Veranstaltung braucht für so eine kleine Veranstaltung. Das ist schon faszinierend. Man kann dann auch überlegen, ist das ein Gottesbeweis? Nein, ist es nicht. Also ich bin überzeugt, das ist kein Gottesbeweis. Aber es ist eine ganz, ganz heiße Spur zum Nachdenken. Es ist eine Sache, wo ich noch keinen einzigen Physikerkollegen gesehen habe, der da sagt, er hat eine Erklärung, die anders ist. Die einen sehen Gott, die anderen sehen nur das nackte Staunen, wo man nur noch sagt, ich staune und staune nur, was da los ist. Und die Überlegung, würflich 10 hoch 100 Mal, vielleicht ist da ein richtiges Universum drin, aber Sie wissen, 10 hoch 100 Mal ist eine 1 mit 100 Nullen, eine gigantische Zahl. Jedes Mal musste ein Universum gefertigt werden. Jedes Mal hat das Universum Naturgesetzen gehorcht. Jedes Mal waren die Naturgesetze 10 hoch 100 Mal, wenn es Multiversen gäbe, Spekulation, waren die Naturgesetze genau, wie wir sie brauchen. Nur die Naturkonstanten wurden gewürfelt. Das ist eigentlich, habe noch keinen einzigen erlebt, den diese Erklärung überzeugt. Jeder, mich eingeschlossen, hat irgendwann im Leben mal diesen Gedanken gesponnen. Aber, sag mal, eine Lösung ist eigentlich nicht. Wir staunen einfach nur. Und ich meine, ganz viele, Stephen Hawking ist nur einer davon, die da eine ganz heiße Spur sehen, wo man sagt, was ist da eigentlich los? Das ist kein Gottesbeweis. Aber wenn man dann sieht, eben wie gesagt, wie ich vorhin schon gesagt habe, die beiden Dinge zusammenzubringen. Ein Gott, der sagt, ich komme auf diese Erde, und ein Universum, das so ist, als ob es von jemandem beabsichtigt ist. Das passt schon zusammen. In beiden Fällen, in der Physik und im Glauben, wird es am Ende so sein, die Diskussion hilft uns schon. Denken hilft. Aber Denken ist dann nicht die letzte Antwort. Am Ende geht es ans Überprüfen. Eine Gewissheit, dass Naturgesetze existieren, bekamen die damals nicht durch die Diskussion mit Heinrich Hertz, sondern indem sie selber mal gemessen haben, da haben sie gemerkt, das passt schon. Eine Gewissheit im Glauben bekommen wir nicht durch ganz viele Diskussionen, die sind wertvoll und ich habe sie auch geführt, mit Leuten gesprochen, die geglaubt haben, aber die Gewissheit im Glauben, am Ende ist es das Praktische, sich darauf einlassen. Und das ist ja das, was Jesus Christus auch einlädt, wo er sagt, Mensch, Leute, macht es euch nicht zu kompliziert. Das ist ein bisschen anders formuliert. Er hat gesagt, wenn wir nicht werden wie die Kinder, wenn wir nicht in Gottes Reich kommen. Aber wenn man es am Ende sieht, heißt es, Mensch, Leute, macht es euch nicht zu kompliziert mit dem Glauben. Geht einfach mal mit gesunder Neugier und Erwartung und einem kindlichen Vertrauen ran. Macht das Experiment, ich möchte glauben. Und ich möchte Gewissheit, ob das geht. Und betet mal heute von 23 bis 24 Uhr oder zu einer anderen Zeit und probiert mal aus, was passiert. Und das ist echt, und das sage ich jetzt als einer, der es gehört hat von anderen, aber natürlich mittlerweile auch als eigene Erfahrung. Und jeder sagt so, der es ausprobiert hat. Bei jedem ist ein persönlicher Glaubensweg, aber jeder merkt, in dem Moment, wo ich mich bei Jesus Christus drauf einlasse, im Ernst, nicht nur diese Telefonleitung, sondern auch im übertragenen Sinn diese Telefonleitung nutze. Ich werde merken, das geht. Glaube ist machbar, nicht weil wir so toll religiös sind, sondern weil Gott einfach uns die Brücke baut. Ja, ich glaube, wir sollen abschließen und ich sage nochmal ganz, ganz herzlichen Dank. Es gibt drei kleine Dinge zu sagen. Am Ausgang gibt es die Handouts oder werden die durch die Reihen gegeben? Das können wir auch machen. Also es gibt ein Blatt, auf dem stehen nochmal ein paar Zitate drauf, die Sie einfach mitnehmen können. Das zweite, es gibt eine CD. Wen es interessiert, die kostet nichts. Wer dabei ein schlechtes Gewissen hat, der wirft irgendwo in eine Kollekte was rein. Aber jedenfalls, die CD kostet nichts. Dürfen Sie, wenn Sie es interessiert, mitnehmen. Da ist ungefähr der heutige Vortrag drauf. Und das dritte ist, ich selber bin noch fast Open End. Bis wann? Um 11 Uhr irgendwas, 23 Uhr irgendwas. Aber da sind Sie ja ohnehin eingeschlossen in Ihrem Zimmer. 23 Uhr irgendwas fährt dann der Zug. Das heißt, wir haben auch noch viel Zeit zum Gespräch untereinander und mit mir ganz, ganz herzlichen Dank und ganz, ganz herzliche Einladung. Okay. Vielen Dank.
Ja, noch eine kleine Einladung. Wir werden am Gottesdienst am Sonntag nochmal das Thema vertiefen. Es geht um die Schöpfungsgeschichte. Auch dazu sind Sie herzlich eingeladen am Sonntag um 10 Uhr hier in der Gemeinde. Und Herr Professor Schimmel, Sie haben die Woche gearbeitet. Heute Abend auch mal reichlich gearbeitet. Ich glaube, da braucht eine Zeit auch der Entspannung. Und wir dachten, wir schenken Ihnen eine gute Flasche Wein zur Entspannung. Herzlichen Dank für diesen inspirierenden Vortrag.
Danke.
Auf Wiedersehen. Eine gute Zeit.